Wir sind's wieder, euer einziger Podcast in eurem Podcatcher. Das Podcast Sternentor ist für euch wieder da und für euch wieder da ist natürlich auch der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Clemens.
Hallo.
Und wir sind nicht da, ne, das Sternentor ist natürlich geöffnet.
Entschuldigung, Iris Code hatten wir euch...
Wurde akzeptiert.
Genau, hatten wir euch an die Hand gegeben. Letzte Woche. Schön, dass ihr wieder reinhört hier. Vielleicht sind wir noch auf Twitter, vielleicht nicht. Niemand weiß es, aber wir haben euch da ja auch alternative Erreichbarkeitsmöglichkeiten an die Hand gegeben. Ich formuliere wieder Sätze, die schlau klingen, aber keinen Sinn ergeben grammatikalisch. So seid ihr das gewohnt oder gewöhnt? Da kann man beides sagen, Thomas. Ihr seid es gewohnt, ne? Nicht gewöhnt.
Gewohnt, ja.
Ja, genau. Ihr seid es gewohnt und habt hoffentlich auch eine Wohnung. Genau, wir kommen zum Feedback. Ich bin heute ein bisschen hier verwirrt, weil das alles irgendwie, mein Textdokument ist schreibgeschützt und das ist alles ganz komisch gewesen hier in der Vorbereitung. Sehr viel hat dazwischen gekrätscht. Ich weiß nicht warum, aber manchmal. Warum sowas vor allen Dingen bei der letzten Folge sein muss in der Staffel? Aber lassen wir uns davon nicht ärgern. Wir haben Feedback erhalten und zwar auf... ja, unserer Website sternentor.podigy.io unter die Folge Staffel 5, 21, die Entscheidung, was dann ja die vorletzte Folge der Staffel sein müsste, weil 21, 22, ja, ne? Genau, darunter schrieb nochmal unser, Entschuldigung, das kommt später. Jedenfalls schrieb darunter am 16. September, ist jetzt auch schon länger her dann wahrscheinlich, Friseur Joe. Ich weiß nicht, ob er Joe heißt und Friseur ist oder ist es ein Hinweis aus Joe Flanningham, der ja in Adatis mitspielt. Da bin ich mir noch unsicher, aber sei gegrüßt. Kommt Raya. Moinsen, eure Beschreibung zu dieser Episode ist fehlerhaft. Ich muss es wissen, denn ich bin Joe und habe mit diesem komischen Stein die Ereignisse aus Colonel Jack und Neils Sicht erlebt. Hier geht es um Daniel, als er versucht, auf dem Planeten der Kenofnana eine Explosion zu verhindern und er tödlich verstrahlt wird. Ob Daniel noch zu retten ist, das werdet ihr beantwortet haben, wenn ich diese Folge in ein paar Tagen gehört haben werde. Ja, wir hoffen, ihr seid jetzt alle mehr verwirrt als zuvor.
Futur 2, ja.
Genau, nee, aber er hat recht. Ich hatte reingeguckt und ich musste also diesen Satz noch dreimal lesen. Was überhaupt ist hier passiert? Und tatsächlich hatte ich irgendwie die falsche Beschreibung reinkopiert in die Folge. Dann hatte ich es korrigiert. Vielen Dank für den Hinweis. Wie gesagt, bei diesen 150 Folgen gefühlt, die wir schon aufgenommen haben, schleicht sich sowas wahrscheinlich dann immer mal ja leider ein. Das ist wohl... einfach nicht, umgehbar. Ich hatte dann nämlich aus irgendeinem Grund von der Folge Reese die Beschreibung reingetan. Ich weiß nicht warum, ob das die vorherige oder nächste Folge da war, das kann gut sein. Dann schrieb uns noch Carina, Grüße gehen raus, @madame_caro_89, die ihr ja auch von den Dünnbrettbohrern kennt. Natürlich, Tooltime-Podcast. Beziehungsweise, hör mal, wer der Hammer-Podcast. Man hat immer Tooltime im Kopf, ne? Aber. Und zwar unter die Folge Staffel 6, 18 gestrandet, die ja vor einiger Zeit erschienen ist bei uns. Das Volk, die Hebridaner, kommen in der 7. Staffel nochmal vor. Folge 7, X08, Space-Rennen. Carter wird eingeladen, mit einem Space-Rennen zu helfen. Genau, das hatten wir da wohl wahrscheinlich überlesen oder wie auch immer. Aber die kommt tatsächlich dann doch nochmal vor, aber halt auch nur auch einer in einer Folge und. Die ist jetzt von der Story eher als Planet der Woche zu sehen, weil so ein Space-Rennen ist jetzt vielleicht nicht so, wie sagt man, nicht so relevant. Ich habe die Folge jetzt nicht mehr ganz...
Also bitte!
Nein,
das ganze
ja,
Star Wars-Filme.
Okay, ja. Entschuldigung. Hier, D-Abo von 20F1-Fans. Sorry. Was ich aber doch sagen wollte, weil jetzt kommen wir dazu, der Micha schrieb nochmal, also nur Micha, am 19. September, also heute, wenn ihr es hört, ist es Vergangenheit, zur Folge Staffel 5, Episode 11, Verzweiflungstat. Ninjas! Ausrufezeichen. Und jetzt stellt euch mal vor, dass einer der Ärzte, die Adrian Conrad behandeln, Dr. Warner ist. Der würde sich selbst als den Spezialisten für Gold-Entfernung bezeichnen. Und da er im Dienst der US Air Force verkackt hat, würde er zum Söldner-Doc. Das klingt irgendwie nach einer interessanten Episode, so Dr. Warner auf Abwägen ist er ja schon im also normalen Beruf oder wie er gezeigt wird. Und es wäre dann noch mehr Abwege halt. Könnte ich mir vorstellen, Dr. Warner im Untergrund, wie er irgendwie da irgendwas macht. Eine gute Idee auf jeden Fall.
Ja, das wäre doch mal eine Idee für die nächste Stargate-Serie. Warum muss es denn immer irgendwas Ernsthaftes sein? Es könnte ja
Nö,
auch irgendwas
genau.
Witziges sein. Jede Folge nur darum, wie Dr. Warner irgendwas verkackt. Auf möglichst
Genau.
lustige Weise.
Ja.
Also für uns lustig.
Für uns lustig. Ja, ja genau.
Für den Patienten eher.
Vielleicht, er gilt so irgendwie als Experte für alle Lebensformen hier galaxienweit. Aus irgendeinem Grund und kann sich da so immer rausschlawinern, warum dann der Patient doch gestorben ist. Und ja, und dann ist er halt immer der Twist, na, was erzählt er dann der Familie oder so? Okay, man muss es noch mehr ausschmücken, aber ja, wir arbeiten an Drehbüchern. Oder lassen es die AI machen. Dann hat uns noch etwas Interessantes auch geschrieben: Pleroide, Hashtag We Are Starfleet, @Pleroide auf Twitter. Hey, Podcast Sternentor. Er hat es genauso geschrieben, wie ich es vorlese, mit der Stimme. Frage mich schon länger. Wenn Ra damals das einzige in Klammern aktive Klammer zu Gate hatte, wie kamen dann die ganzen anderen Kulturkreise zu den anderen Systemlords? Hat zum Beispiel Kronos von Ra die Erlaubnis bekommen, auf der Erde ein paar Altgriechen zu ernten und sich als jemanden auszugeben, der zu ihrem Weltbild passt? Oder hat Ra Gebiete ausgewiesen, wo sich verschiedene Systemlords bedienen konnten und dort ihre Vorstellungen von Kultur verbreiten durften? Ja, es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, so aus dem Stegreif zu beantworten, aber Ra war ja hier laut der Lore-Geschichte hier, wie auch immer, Lore Dex, der hatte ja, ne, als Bruder Apophis und Heru'ur war der Sohn Hathor, die Ehefrau zeitweise jedenfalls. Ich kann es mir so vorstellen, dass das da unter denen natürlich familiär, also mafiamäßig so ausgeteilt wurde. Aber natürlich gibt es dann ja noch andere Go'uls. Es wurden halt irgendwann die Sternentore entdeckt und ich glaube, jeder Go'ult hat dann so ein bisschen, also der nicht zu dieser Grundklicke vielleicht gehörte, so sein eigenes Süppchen gekocht, oder Thomas? Ich weiß nicht, hast du da noch was Handfesteres, als ich jetzt vor mich hinschwafel, irgendwie, was wir schon bisher in der Serie gesehen haben? Aber eigentlich kann man ja davon ausgehen, dass da jeder eher so sein Ding macht. Und später gab es so auch mal Treffen zwischen den Systemlords, aber eigentlich hat da doch jeder so für sich bestimmte Gebiete einfach mal beansprucht, weil er halt der Erste da war oder so, oder? So stelle ich mir es vor, teilweise.
Also von wegen, ich kann mir das vorstellen mit den Familienbanden, von wegen, wer Nachwuchs hat, der Nachwuchs nimmt sich dann einen Host, der kriegt vielleicht auch eine Art, hier von wegen deinen, hier hast du irgendwie, richte dir mal ne, steh, Jung, es ist Zeit, jetzt auf eigene Beine
Genau.
zu stehen. Hier, ich gebe dir einen Grundstock an Livestock mit oder sowas, ne? Und ansonsten, ja, ne, die Frage ist halt, ne, wie kommen denn auch andere Gur'uld, die vielleicht vorher, die jetzt nicht Offspring sind, auf die Erde und kriegen überhaupt einen menschlichen Host? Ich denke mal, dafür hat sich Ra dann irgendwie in den Arsch kriechen lassen. Na, also keine Ahnung, was irgendwie Geschenke hast du nicht gesehen, was weiß ich was. Ne?
Das kann gut sein. Also
Na, also
ich,
was ich was, Naquada alleine, ne? Also
ja,
wenn du
sowas
vorher
zum
einen
Beispiel,
Unas
genau.
als Host hattest oder sowas,
Ja, es gibt
dann
mit
fängst du
Urs
halt
das
an
an.
und dann bezahlst du halt irgendwie so eine Art Steuer oder sowas und dafür kriegst du dann im Tausch irgendwelche Menschen, weil die irgendwie besser sind. Ich keine Ahnung.
Ja, was ich mir halt, ich finde auch, das ist wahrscheinlich so ein Ding, was sich entwickelt, weil die Geburt an sich, ne, irgendwie kriegen sie halt Host. Das passiert immer mal zufällig. Mal ist es so, dass bestimmte Hosts bereitgestellt werden, ne, die da irgendwie als erachtenswert, hatten wir auch so erlebt, angesehen werden, aus welchen Gründen auch immer, meistens körperlich stark oder wie auch immer. Und ja, die Gates wurden dann ja auch entdeckt und die, ne, kann man jetzt spoilertechnisch vielleicht noch nicht allzu viel sagen, wobei es schon angedeutet wurde, aber ja, jeder macht da so sein Süppchen und nimmt,
Wir
glaubt,
wissen übrigens
ja.
nicht, ob die das Gate, na also Ra, klar, auf der Erde gibt es nur ein Gate, ne,
Genau.
aber es sind
Also,
zwei.
ja.
Aber wir wissen nicht, ob Ra mit einem Raumschiff zur Erde kam oder mit einem Gate.
Ja gut, ja,
Ne, also ein
das,
Raumschiff kannst du ja trotzdem haben, ne, also
genau,
das.
das schließt sich nicht aus, da hast du vollkommen recht und ja, Transportringe, also ich finde, die glauben sich so die Technologie zusammen und irgendwann, es gibt ja immer welche, die da bestimmten Einfluss haben oder dann auch mal sich anbeten lassen und so halt ihr Gebiet erweitern oder auch durch Kriege. Ich finde, es ist so ein Ding. Und natürlich sagt dann jeder von sich, ja, hier, ich führe da mal meinen Kult so nach dem Motto ein, bis halt, ja, und so würde ich sagen, hat sich das dann irgendwann so verteilt über die verschiedenen Planeten und wird das praktisch von SG-1 und anderen ein bisschen zurückgedrängt oder bekämpft, ja. Aber so an sich finde ich diese Frage so mal aus dem Handstegreif, ohne nochmal hier alles zu sehen und zu lesen, schwierig zu beantworten. Ich hoffe, wir konnten da ein paar Einblicke geben, wie wir darüber denken. Kannst du es gerne auch schreiben, wie du, was du da nochmal für eine Theorie hast, weil du hast natürlich die Frage gestellt, aber vielleicht hast du da auch andere Ansätze dann. Immer her damit. Dann haben wir, nee, das hatten wir gelesen und ja, ich glaube, das wäre es gewesen. Also warte wieder fleißig, schön beim Feedback. Ja, welche Folge besprechen wir denn heute? Wie heißt sie denn im Englischen, Thomas?
Full Circle.
Genau, im Deutschen, der Kreis schließt sich. Grüße gehen raus an alle DS9-Fans, wegen dem Kreis. Was ich sagen kann, das deutsche Transkript war zwar vorhanden, aber unladbar. Also ich habe 4 verschiedene Browser versucht über Stunden. Es ging dann irgendwie übers Handy, aber ich konnte den Text vom Handy nicht exportieren. Keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie das versucht zu schicken, es kam aber erst einen Tag später an und irgendwie hatte ich, nee, ich wollte jetzt einfach die Folge bearbeiten, weil die Zeit ist auch endlich und da kann man jetzt nicht hier wochenlang rummehren an dieser einen Folge und deshalb aus meiner Sicht wieder ganz komisch übersetzt, aber das trägt ja auch zur Erheiterung vielleicht manchmal bei. Nur so viel dazu. Und es ist natürlich das Staffelfinale, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle. Und ja, dementsprechend gibt es verschiedene Sprachvariationen auch noch. Portugiesisch hieße es dann wohl Vollkreis übersetzt, im Polnischen Anfang und Ende oder Vollkreis. Okay, ich weiß nicht, ob dieses oder dann mit drin steckt oder ob das eine Interpretation ist der Übersetzung. Im Französischen Pakt mit dem Teufel. Italienisch Vollkreis, Spanisch Ausgangspunkt. Also da haben sich hier alle wieder durcheinander gerührt. Genau, das sind so die Unterschiede vielleicht zu anderen Versionen. Genau, written by Robert C. Cooper, Martin Wood in der Regie. Deutsche Erstausstrahlung 20.08.2003 und Original 19.02.2003. Quote minimal hochgegangen. Letztes Mal hatten wir 1,293 Millionen Haushalte, 13,8% Senderanteil und jetzt sind wir bei 1,312 Millionen Haushalten, was aber dann in der prozentualen Abrechnung trotzdem irgendwie weniger als 11,8%. Warum? Er hat uns immer noch keine Hörerin oder Hörer beantwortet, also meldet euch. Aktenzeichen XY, bitte melde dich. Genau, wir melden uns auch und zwar von welchem Planeten aus, den wir schon fast vergessen hatten, Thomas?
Ja, Clemens, was erzählst du mir jetzt? Was ist denn, wie heißt das denn? Also wir kennen die irdische Bezeichnung dafür oder die heimische. Was ist es denn? P4, 5?
Ach so, die Nummer habe ich leider gar nicht parat. Gibt es denn eine Nummer?
Vermutlich, muss es ja eigentlich.
Gibt es wahrscheinlich. Ja, gibt es bestimmt.
Schreibt es uns drunter. Wir sind genau. Nämlich auf Abydos und Skara rennt da durch so eine Zeltstadt. Und kommt dann auch an sein Ziel an, betritt ein Zelt und dann sitzen dann 3 ältere Damen da rum. Und, das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, wer diese Elder ist. Ist egal. Ich glaube, da waren aber keinerlei Leute, die man irgendwie noch nicht kannte. Also das sind alles Menschen, die man schon gesehen hat. Genau. Dementsprechend habe ich mir hier nämlich auch gar keine Notizen gemacht, was die Schauspieler angeht. Und einer der Damen sagt, hier, Skara, komm, setz dich hin. Du weißt, warum du da bist. Und er meint so, oh Gott, es ist wirklich wahr. Und Kasu führt die Kinder und in die Frauen und die Kinder in die Höhlen von Kalima bringen, wo sie sicher sein werden. Und Skara sagt, hier wird niemand sicher sein. Wir müssen uns irgendwie verteidigen gegen die Go'uld. Nee, wie können wir uns irgendwie gegen den Go'uld verteidigen, der so mächtig ist wie du bist, wobei das ja eigentlich auch Quark ist, ne? Also von wegen, ne, also scheinbar hat er da mehr Info, als wir an der Stelle haben, weil, ne,
ja, kann gut
die
sein.
Kinder und die, man könnte sich auch einfach verstecken, also man muss ja gar nicht gegen ihn groß kämpfen, außer Anubis Ziel ist an der Stelle, alle Abodiana auszulöschen. Ne? Also das ist, aber das, da werden wir hier irgendwie im Dunkeln gelassen. Die Elder sagt auf jeden Fall, ja, hier, komm, wenn er das kriegt, wonach er hier auf der Suche ist, dann ist eh alles im Arsch. Und deshalb muss er hier alle Jungs und Männer ranziehen, die irgendwie kämpfen können. Und Skara ist da ein bisschen skeptisch und sagt auch, ja, hier eher alle, die nicht nur willens sind zu kämpfen, sondern auch die willens sind zu sterben. Na, aber die, ja, dann dreht sich eine Gestalt im Hintergrund um, ja, und sagt dann, all those who must not fail. Ja, und das ist Daniel, den wir da mal sehen. Und scheinbar war der vorher nicht da, weil auch die Elders gucken irritiert, drehen sich irritiert um. Na, Daniel steht da in einer Robe, in so einer abodianischen Robe, abidonischen Robe. Und Skara ist völlig überrascht. Und nee, ihr werdet nicht alleine stehen. Und ja, Skara ist hellauf begeistert. Daniel nickt ihm zu. End dieser Credits. Und dann geht es weiter. Wo könnte es anders sein als einem irdischen Korridor? Und hier geht in Level 19 in den Aufzug. Also erstmal muss er seine Karte durchswipen, damit der Aufzug überhaupt kommt und er rein kann. Wobei, das ist auch cool. Das haben wir auch noch nie gesehen. Ne? Also von wegen, das Durchswipen haben wir ja schon mal gesehen, aber der
bei Aufzug... Bei den Türen,
immer,
ne? Aber bei...
Ja, ja. Der Aufzug scheint immer direkt da zu sein. Na, also die müssen nie warten. Wir sehen nie, dass
er... Das ist praktisch.
Doch in einer Folge, als O'Neill gehen will.
Ne? Ja, aber gehen will. Selten, ja.
Na, und ja, dann geht er rein und steckt seine Karte nochmal, drückt dann auf Level 28, der Aufzug setzt sich in Bewegung. Die Lichter flackern kurz und der Aufzug hält an. Und O'Neill nimmt darauf das Telefon an der Wand und so, hey, hallo hier, aber ist wohl keiner da. Dann hört er hinter sich, also wir hören erstmal eine, ja, wir hören Daniels Stimme, der Jack sagt, aber das klingt irgendwie so ein bisschen verschwommen. Als wäre er irgendwie, als käme es aus dem Telefon, weil er guckt auch nochmal das Telefon an, hält es nochmal an sein Ohr und dann, ja. Dann ist Daniel was deutlicher zu hören. Jack, hier, hallo, und dann dreht er sich um und Daniel winkt ihm zu, er steht dann mit dem Aufzug. Und
was man natürlich noch unbedingt sagen muss, er ist hier wieder mit dem weißen, aufgestiegenen Baumwollpulli am Start.
Ja.
Wie immer, irgendwie.
Ja. Mit was anderem kann man nicht aufsteigen.
Genau, und aber der muss den dann immer waschen. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Ja, hoffentlich kratzt der nicht.
Ja. Ja, und Daniel blurtet dann auch direkt raus, worum es ihm geht. Ja, Abydos hat Probleme, ne? Anubis ist da auf dem Weg, er will das Auge des Ra. Und ja, hier, guck mal, das ist die Replika, die Catherine mir gegeben hat. Und dann holt er so ein Medaillon raus und wedelt es O'Neill vor der Nase rum. Und ja, und ne, dann plappert er irgendwie weiter. Secret Chamber in Ra's Pyramide, ich weiß nicht genau wo. Und ja, es gab irgendwie 6 Augen und... ja, da gab es irgendwie ein paar, die, also eins war bei Apophis, eins bei Osiris und eins bei Tiamat, gab noch ein paar andere. Jedes ist sehr, sehr mächtig, er erklärt aber noch nicht, warum mächtig, aber in Kombination würde sich das irgendwie potenzieren. Und Anubis hat bis jetzt 5 der 6 Augen gefunden und er braucht jetzt irgendwie nur noch Ra's. Ne, er hat sich überall umgeschaut, wo Ra irgendwie vorher irgendwo rumgehangen hat, aber also nur auf Abydos nicht. Und ja, der ist jetzt auf dem Weg dahin. Wobei, an der Stelle habe ich mich dann auch gefragt, also bitte, das ist, also A, überall bis auf Abydos, wo ich mir denke, auf der Erde war er auch nicht, da hat Ra auch schon mal rumgehangen, ne, bekannterweise. Und B, warum fängt man dann nicht mit der Erde oder wenigstens mit Abydos an? Also macht erst alles andere, bis man, also das ist, ja, weiß ich nicht, also Naja, egal. Ja, O'Neill legt dann auf jeden Fall den Telefonhörer wieder in die Schale und sagt dann, ach hier, das ist bestimmt das Aspirin, was ich heute Morgen genommen habe. Nee, ich bin wirklich hier. Ihr müsst das Auge des Ra finden, bevor Anubis das tut und versteckt es, zerstört es, was auch immer. Es macht keinen Unterschied, wir haben nur nicht viel Zeit. Und ja, O'Neill ist dann so ein bisschen süffisant und sagt dann, hier Daniel, wie geht's dir denn? Na, haben sich lange nicht gesehen und wie geht's denn da oben so auf den Higher Planes? Und hat das dein Übersetzungsprogramm oder gibt es ein deutsches Transcript wieder mit höheren Flugzeugen übersetzt?
Neue Ebenen der Existenz, nee.
Ah, okay, also, Higher Planes kennt er da
dazu. Kennt er doch,
nicht ja. Höhere Flugzeuge
als Planes. Hatten wir mal, ja.
Ja, Daniel dreht sich kurz um und ja, dreht sich wieder zu mir zurück und spielt dann da irgendwie mit. Ha, Jack, hallo, hier, lang nicht mehr gesehen, wie geht's dir denn? Und ja, cool, was macht denn hier die Knie, der Rücken? Also, ja, okay. Ist ein bisschen abhängig vom Wetter und ja, was gibt's denn Neues? Und ja, weißt du was, da ist mal heute was Tolles passiert. Ne? Ich bin im Aufzug und dann taucht da einfach so ein alter Freund von mir auf, der nie anruft, nie schreibt und der verzieht schon das Gesicht. Na, und dann kommt da irgendwie direkt an und sagt irgendwas unheimlich Wichtiges wäre passiert, eine tolle, eine großartige Mission, da müsste man unbedingt jetzt sofort irgendwie handeln. Und ja, das nimmt Daniel dann zum Anlass und fragt dann, willst du mir jetzt helfen oder nie? Ja, nee, warte. Na, lass mich das zu Ende erzählen. Ne? Dieser Typ, dieser Freund, dieser Pal, dieser Chum, das ist eigentlich ein Penner. Das ist auch geil. Ne? Der ist irgendwie auf eine höhere Ebene der Existenz aufgestiegen und weißt du, das ist irgendwie so ironisch. Ne? Der will meine Hilfe und dabei ist er doch selber dieses tolle, aufgestiegene, großartige Wesen. Und ja, ich kann noch nichts tun und ne, das glaubt O'Neill nicht so ganz. Und die anderen, die hätten da irgendwelche Regeln. Ja, die würden das als Verletzung dieser Regeln sehen und ja, hier, was denn jetzt so wie falsch parken oder so, ne? Ja, sagt Daniel, ja, man könnte hier nicht irgendwie Aktionen unternehmen, die Human Existence ändern würden, was es ja nicht tut. Also, ne, Daniel redet sich damit immer raus, aber das ist. Also, das ist ja jetzt nicht so als keine Ahnung was. Gibt er ihnen den Laser Phaser Daser, die Big Fucking Space Gun oder irgendwie sowas?
Nee, macht er.
Oder verändert wie eine Irti deren DNA, damit sie, ich weiß nicht, was tun. Also, das ist auch immer. Ja, hier, wie sieht's denn aus? Hast du schon mal einen von diesen anderen Typen getroffen? Und dann hier so, nee, aber woher weißt du dann, dass sie irgendwie gefallen? Okay. Ne, Oma ist ein Outcast und ne, sie. Glaubt halt, ne, weil sie glaubt, dass es ihre Aufgabe sei, Menschen zu helfen, aufzusteigen. Und das ist aber okay, fragt dann O'Neill. Ja, nee, nicht wirklich, aber sie macht es trotzdem. Und aber ne, alle, die ihr jetzt irgendwie folgen, alle von uns, die ihr jetzt irgendwie folgen, ne, das ist eine ganz, ganz schmale Grenze dazwischen. Wobei auch geil ist, those of us that follow her. Er hat doch gerade noch gesagt, er kennt keinen einzigen. Na, also. Ja, okay. Hat Oma ihm erzählt, sie hätte noch so viele andere Follower oder ich weiß es nicht. Ja, hier, warum schockt man sie dann nicht? Ja, keine Ahnung. Und du weißt es nicht. Ja, jetzt kommt ein wichtiger Part, den haben wir später nochmal, komme ich nochmal drauf zurück. Na, hier, wegen, ich weiß nur, was Oma mir beigebracht hat, ne, Ascension, also auf der Aufstieg macht dich nicht all powerful oder allwisst. Und es ist nur der Beginn der Reise. Ja, ne, wenn ich euch helfen wollen würde, dann. If I were. Never. The point is, if I were to help you, I were to take any action to help you. Ja, ne, ich würde alles tun, um euch zu helfen. Und, aber Oma würde mich dann irgendwie stoppen, nicht die Aufmerksamkeit der anderen auf sich, auf mich und auf die anderen, auf sie dann zu ziehen, ne, weil er irgendwie unter ihren Fittichen steht. Ja, ne, das könnte richtig nach hinten losgehen. Ja, in dem Moment geht auf jeden Fall wieder, also das Licht flackert nochmal kurz und der Aufzug bewegt sich. Und ja, Daniel sagt auf jeden Fall, ja, nee, wir können das jetzt hier irgendwie nicht riskieren, also dass Oma da irgendwie und auch seine Arbeit dann irgendwie behindert wird. Interessanterweise frage ich mich, wohin fährt dieser Aufzug?
Ich glaube, da gab es einen Fehler, ne? Oder?
Ja, nee, der Fehler ist, so von wegen, O'Neill tippt 28 ein. Und er kommt doch auf Level 28 an, das sagt das Ding nämlich. Ne? Oben ist ja eine Anzeige über dem Tastenfeld und die zeigt 28 an. Der ist eigentlich schon dort angekommen, wo er hin wollte. Und als das Licht ausgegangen ist, ging eigentlich nur die Tür nicht los.
Das
Warum bewegt sich
ist.
jetzt der Aufzug wieder?
Nein, das kann ich dir ganz fachgerecht erklären. Das ist hier wie bei diesem Riesenrad. So, kommt dann
Ach so, bis dran
ich weiß
vorbei immer.
nicht,
Ah,
ja,
nee,
irgendwie so,
nicht.
ich weiß, oder alles ist Level 28, keine Ahnung, kann auch sein, weißt du, so April-Scherz, überall ist schwierig,
Nein,
ne?
nein, ich weiß, was das ist. Das ist
Hm?
ein Paternoster. Der dreht
Ach,
sich immer im Kreis.
stimmt, den gab's
Aber
nicht.
der Aufzug hat ja angehalten. Das ist
Ja,
ja wieder dann
okay,
doof.
ja, es ist
Also,
bisschen merkwürdig, ja.
keine Ahnung was.
Hey Daniel, wie geht's denn so lange her? Wie läuft's auf den höheren Ebenen?
Hey Jack, lange nicht gesehen. Wie geht's dir?
Gut,
Die Knie,
bestens.
der Rücken und was sonst
Ach,
noch?
du weißt schon, das hängt vom Wetter ab.
Alles okay. Und was gibt's Neues?
Tatsächlich ist mir heute was ganz Merkwürdiges passiert. Ich war gerade im Fahrstuhl und ein alter Freund von mir, einer, der nie anruft, nie schreibt, taucht plötzlich auf und erzählt mir von dieser wichtigen und offenbar dringenden Mission, die meine Aufmerksamkeit bedarf.
Und wirst du helfen?
Moment noch, warte.
Oder?
Ich bin noch nicht fertig, hör zu. Also dieser alte Kumpel von mir, dieser Freund, dieser Kamerad, ist zu einer vollkommen neuen Ebene der Existenz aufgestiegen. Erkennst du nicht die Ironie? Er bittet mich um meine Hilfe, obwohl er dieses große und mächtige Wesen ist.
Jack, das habe ich dir doch erklärt. Ich kann nicht wirklich etwas tun.
Siehst du, das ist mir immer noch nicht ganz klar.
Geht auf jeden Fall dann weiter im Briefingraum.
Dort sind Carter, Tealk, Jonas und Hammond. Und O'Neill läuft auch herum. Kennt ihr doch. Und meint, dass hier offensichtlich...
O'Neill.
Entschuldigung,
O'Neill.
O'Neill. Offensichtlich können wir da nicht mit diesem Anubis hier mithalten, aber die Abydonier sind wohl bereit, uns da zu unterstützen in der Angelegenheit. Und wie sind denn sie überhaupt an diese Infos gekommen, Colonel? Und die räuspert sich. Hab ich das nicht gesagt? Und Hammond, nee, hast du nicht. Räuspert sich dann nochmal und druckt so ein bisschen rum. Und Daniel hat es mir erzählt, Carter und Jonas schauen sehr überrascht drein. Und du hast Dr. Jackson gesehen, fragt Jonas. Und naja, eigentlich nicht das erste Mal. Und Tealk scheint von Unis Neuigkeit ein bisschen, das triggert ihn wohl. Und geht's ihm denn gut, fragt Carter. Und Hammond, was hat denn der noch so gesagt? Warte mal hier, glaubt ihr nicht, dass ich verrückt bin oder sowas in der Art? Also, O'Neill findet es merkwürdig, dass die ihm da glauben, und Tealk findet es nicht merkwürdig, denn er habe O'Neill, genau, O'Neill hat er auch gesehen, aber Daniel Jackson kürzlich auch, und Carter, was? Ja, warum hast du denn nichts gesagt? Und Tealk mit der Gegenfrage, warum hast du nichts gesagt? O'Neill, nun, um ehrlich zu sein, ne, beim ersten Mal war ich mir gar nicht sicher, was wirklich passierte, und Tealk bekräftigt, dass bei ihm das auch der Fall war. Jonas fragt nach, ob denn, ja, er dir gesagt hat, wo man das Auge finden könnte, und das wisse er nicht, meint O'Neill, und er weiß es nicht. Wiederholt Carter, und O'Neill, ja, ich weiß, persönlich denke ich, dass diese ganze aufgestiegene Sache irgendwie überbewertet ist, und Hammond reicht es aber wohl, und ja, wenn Dr. Jackson recht hat, müssen wir dieses Auge finden, bevor Anubis das tut. Ja, dann sehen wir den abidonischen Gate Room, und oh Wunder, SG-1 kommt da an, und Scarra kommt da auch rein. Meint Unir?
Hat er den jemals so genannt? Hatte der schon immer diesen Sprachfehler?
Nee, ich glaube, das war zum ersten Mal, oder ich habe es verdrängt, weil es halt schon ewige Episoden her ist, aber
aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll, wenn es also das, weil er sagt wirklich, ne, ich dachte, im Transcript steht irgendwas, aber ne, dass das irgendwie so langgezogen ist, O'Neill, aber er sagt wirklich O'Neill.
Vielleicht ist er gerade, keine Ahnung, die Sonne war zu heiß auf den Sand da gestrahlt. Und O'Neill sagt aber Scarra und nicht Skata oder so, und sie umarmen sich und freuen sich gegenseitig, sich zu sehen, und Carter das auch, und Jonas, ich bin Jonas, und Scarra findet es dufte, den kennenzulernen. Sie geben sich die Hand, und ja, wir sind bereit zu tun, was sie verlangen, meint diese Tobey noch, und O'Neill findet das auch klasse und sagt, und hier, er soll, richten Sie einen Umkreis so rum. Einen, ich will hier wissen, was, ob wir Gesellschaft haben. Also Vorposten wahrscheinlich, oder Umkreis ist wahrscheinlich ein bisschen unglücklich übersetzt.
Perimeter.
Und O'Neill meint dann noch zu Scarra, ja, was ist denn jetzt hier mit diesem Augending irgendwie, eine Idee? Oh, ich werde dir hier mal was zeigen. Scarra, Tobey, O'Neill, Carter und Jonas gehen dann in einen anderen Raum, zünden dann eine Fackel an. Nein, es ist keine Zigarette. Sie erreichen einige Stufen, steigen dort hinab, und ja, hier, das ist alles bis zu den Katakomben, sagt Scarra, und Daniel, ne, wir haben hier viel Zeit verbracht, und O'Neill so, kein Auge. Ja, das Auge von Ra wird hier oft in diesen Wänden erwähnt, und O'Neill möchte klarstellen, also es ist kein echtes Auge oder eine Art Juwel oder was, oder wie.
Wobei das auch geil ist, weil das Auge von Ra ist ein Symbol, und natürlich ist das auch das Symbol von Ra selber. Die Wände werden übersät mit diesem Zeichen.
Ja,
also das ist vermutlich eher nichts.
Das heißt nichts, also ja, es ist so sein Autogramm sozusagen. Wir konnten hier nichts finden, irgendwie meint Skyra noch. Und dann sehen wir nochmal kurz den Orbit über Abydos, und da ja verlässt gerade ein riesiges geholte Raumschiff den Hyperraum und kommt da wohl Abydos nahe, und Tealk hat wohl hier einen Perimeter errichtet mit der Gruppe von Abydonian, steht da ein bisschen außerhalb der Pyramide und wartet da auf, ja, angreifende Ankömmlinge sozusagen. Und dann gehen wir wieder hinein in die Pyramide.
Ja, anstatt da irgendwie sich auf das Wesentliche zu beschränken, macht O'Neill ein bisschen Smalltalk, und Ich dachte so im ersten Moment, wo ich das Skript gesehen habe, man liest ja immer so ein paar Zeilen oder so, bevor die Szene dran war, dachte ich so, hä, was, sind die jetzt wieder draußen? Und Scarra wird gefragt, ob er irgendwie die Feinde schon sieht. Nein, O'Neill erkundigt sich, ne, hier, triffst du dich denn mit irgendjemanden? Und Scarra, hier, oh, vielleicht. Und ja, was, wirklich? Ist das wirklich ernsthaft? Und so, ach, wir sind verlobt. Ui, das ist ja wirklich toll, ne? Viel, viel, hier, Kongratulationen und bedankt sich und ja, und ihr ist vermutlich jetzt so ein bisschen angesickt, ne? So irgendwie, was denn hier ist meine Einladung irgendwie, ich will hier, dass du mein Schaluki sein wirst, willst, ne, während der Zeremonie, also wegen sowas wie Trauzeuge und oh ja, große Klasse und ja, Scarra, dann andersrum, kommst du denn zu der Hochzeit alleine und ist Carter denn auch eingeladen? Ja, natürlich, ne? Will you be coming together? Ich weiß gar nicht, wie sie das im Deutschen übersetzen, also das ist halt, ne, also nicht will you come together, ne, sondern...
Ja, kommt ihr zusammen auf die Hochzeit?
Ja. Ja, das, ja, ne, aber das ja. Im Englischen ist das halt eindeutiger ja. Als, ne, also es geht halt wirklich um das Zusammenkommen, ne, also, und wie, was, O'Neill dann auch so, okay, jetzt schon wieder irgendwie berührt irgendwie und, ja, als Freunde, sagt Carter, natürlich als Freunde und O'Neill, okay, ja, klar, natürlich und dann versucht er auch direkt das Thema zu wechseln, indem man nach Jonas ruft, Jonas und Carter und Scarra bleiben zurück und grinsen sich irgendwie nur wissend an. Ja, draußen auf Abydos geht's weiter. Tiag und Tobey sitzen da immer noch in so einem Unterstand oder sie haben irgendwas über der Birne, man sieht es nicht so wirklich. Ne? Irgendwie so zeltartig, vielleicht irgendwie so Tarngeschichtchen. Ja, hier gibt's irgendwas, was du mich fragen willst? Erkundigt sich dann Tiag. Ne? Du kennst auch Daniel Jackson? Ja, klar, hab ich befreundet. Ne? Der Scarra hat gesagt, der ist nicht tot, der ist jetzt ein Gott. Und nee, der ist doch kein Gott, aber... Ne, ist er nicht irgendwie mächtig? Und ja, aber ne, das ist doch genau dasselbe. Ne? Also wenn du von Mächtigkeit ausgehst, dass das ein Gott ist, dann darfst du auch nie das Goultum ablegen. Ne? Also das ist ja das, genau dasselbe. Ja. Nur weil jemand mächtig ist, ist er nicht wirklich ein Gott. Das sollten die Abydonier ja eigentlich wissen. Und ja, Tiag ist sich da nicht so ganz sicher. Und ja, denn wir hatten uns hier vom falschen Gott Ra befragt. Und ja, er hat uns gebeten, mit ihm zu kämpfen, für ihn zu kämpfen, in seinem Namen zu kämpfen, ne, für seine Sache zu sterben, wenn es sein muss. Und Scarra sagte, Daniel würde uns beschützen. Ne? Er würde auf all unsere Familien aufpassen. Und ja, Tiag ist da so ein bisschen skeptisch, was das angeht, ob Daniel das so alles kennt. Aber man wird auf jeden Fall abgelenkt. Alcash und Death leider... kommen, von über der Düne hergeflogen. Und ja, hier, aber auf jeden Fall, wenn du nicht bereit bist zu sterben, dann solltest du nicht hier sein. Und ja, ne, sie heben ihre Waffen, aber dann rast auch schon der erste Geleiter über sie hinweg. In der Pyramide liest Jonas irgendwie ein paar Scriptures auf der Wand und ja, und hier kommt er dazu und so, ja, jovial, hier, Junge, wie geht's dir denn so, ne, wir haben jetzt ja nicht den ganzen Tag und ja, ich weiß, hier gibt's aber nichts, ne, viel Gelaber über das, die Kraft von Ra, die Größe seiner Domain und dann Big Domain, ja, nee, hier wird nichts von der Secret Chamber erwähnt, ne, wo irgendwie die wirklichen Schätze aufbewahrt werden, aber das hatte ich ja nicht erwartet und ja, und hier bestätigt, man hört irgendwie draußen schon, Schüsse, ne, also hier die typischen Explosionen, ne, wo Foms draußen ein Shot, die Deathglider und Alcash ballern da irgendwie rum. Ne, wir sehen im Hintergrund noch ein Cargo-Schiff, der Go-Ultas angetickelt kommt und ja, man verteidigt sich natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, schießt, aber verfehlt irgendwie so, Tia ballert mit dem Rocket Launcher. Wobei, eigentlich doof, ne? Eigentlich ein Rocket Launcher. Tiag hätte eigentlich wieder diesen komischen Imba-Stabwaffen
Dieses riesen, wie hieß die Kerne? Big Fucking Gun oder so, ne?
Ja,
genau. Hat er doch mal gesagt, ja.
Ja, aber, ne, das Cargo-Schiff hat irgendwie dicke Schilde, da knallt das gegen und explodiert einfach, ohne dass irgendwas passiert. Und ja, Deathglider, die damit beschossen werden, weichen einfach aus und ja, weiter geht's in der Pyramide.
Tialk ruft dort über Funk O'Neill und ja, wir werden angegriffen, Bodentruppen sind gelandet und können sie halt nicht lange aufhalten. Okay, verstehe ich. Und Jonas dann, ja, du hast ja mal gehört. Also so eine kleine Aufforderung. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich meine, wenn Dr. Jackson hier wäre und O'Neill, ja, oh, er ist hier, er ist definitiv hier, vertrau mir. Oben hört man dann die Geräusche der Schlacht und ja, Und die so, Son of, hey, wo bist du? Wir machen das nur deinetwegen. Und dann erscheint Daniel hinter ihm. Jack ist hier, ich weiß, es muss hier sein. Und Carter geht auf Daniel zu. Daniel! Ja, es wird sich begrüßt und hier, das ist Jonas und so weiter und so fort. Und ja, Uni dann zeigt aufs Dach, hörst du das? Ja, ich kann da nichts tun, weißt du doch. Ist mir egal, tu etwas oder wir gehen. Ja, erinnern dich an den schmalen Grat, über den wir gesprochen hatten. Ja, und Uni, ja, überquer den doch. Daniel wendet sich dann ab, nickt erstmal und seufzt und ja, okay. Ja, geht dann auf einen anderen Teil der Pyramide zu. Und ja, vielleicht gibt's hier irgendwie eine Geheimkammer, ne? Und Daniel geht zu einer Wand, gefolgt von den anderen. Und ja, in der Abschrift hier geht es darum, wie Ra seine Kraft aus der Sonne bezieht. Kirk dann über Funk und Neil, wir können die Position nicht halten. Okay, Fallback zur Pyramide, meint O'Neill.
Ist aber auch an der Stelle irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also Daniel geht ja auf diese Wand zu. Also entweder hat er gelogen, dass er nicht weiß, wo es ist, ne, weil das sehen
wir. Hätte ich jetzt vielleicht genau gedacht.
Hinter dieser Wand ist. Oder, ne, was ist denn das hier für eine Hilfe? Ne, also von wegen, also ne, ich kann ja verstehen, dass man sagt, man soll sich nicht in die Geschicke der Menschen einmischen oder sowas, aber an der Stelle ist er hier nur der Mensch. Ne, also von wegen Daniel hat das damals schon vermutet, dass irgendwas hier, da oder dort ist. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, da hätte man auch einfach nur in Daniels Unterlagen gucken müssen, da hätte man das vermutlich auch rausgefunden, dass Daniel sich viel und intensiv, oder Scara fragen, ne? Also dass Daniel viel genau an dieser Wand rumgehangen hat oder sowas. Ne, also das ist jetzt, ich weiß es nicht. Also das ist auch immer so von wegen. Und vor allen Dingen, ne, O'Neill fordert ihn ja auf, diesen schmalen Grat zu überqueren. Das tut er an der Stelle natürlich auch nicht.
Ja, okay. Es ist, wie es ist. Genau, zur Pyramide zurückziehen. Macht hier eure Sache, ich werde Kirk helfen. Und Scarra will mit ihm kommen und sie gehen, Carter und Jonas und Daniel, inspizieren derweil die Wand. Wir sehen jetzt wieder außen Abydos, außerhalb der Pyramide, Tjalk hier zurückweichen und hier steht zurückgreifen, was auch geil ist, klingt wie so eine Sportart. Hier, du musst zurückgreifen. Naja, sie... okay, das ist wieder ein geiler Übersetzungsfail. Sie fallen zurück, als ein Segelflugzeug auf sie zukommt. Oder hat aber jemand im Schnitt mächtig missgebaut. Also es ist kein Segelflugzeug, sondern ein Kleider. Tjalk feuert auf den, wo ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob das so glaubhaft ist, beim Rennen rückwärts das Ding so dahin zu ziehen und zu, ja, abzuschießen. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Und das wird aber getroffen, der, ja, Todeskleider, und schlägt da auf dem sendischen Boden auf. Zwei Abdunior fallen dann erstmal um, obwohl die Explosion eigentlich ein bisschen weiter weg war, aber das ist, macht man so.
Ja, ist die Druckwelle, also wenn wir hier mit infiziert, diesen, okay, Tod, und Tjalk überlebt, aber das ist ja nur Quatsch. Nee. Die stürzen einfach nur, genau, durch die Druckwelle.
Tjalk rennt weiter in der Pyramide. Mein Kater, kannst du nicht einfach mal hier durch die Wand sausen und schauen, was auf der anderen Seite ist? Und Daniel, sein Facebook-Status ist aber kompliziert. Es ist kompliziert. Jonas meint, ja, hier irgendeine Art Auslöser für eine Geheimtour. Sonnenstrahlen werden alles offenbaren. Sonnenstrahlen, es gibt kein Sonnenlicht. Denken Sie denn, dass hier unser Licht irgendwie ausreicht? Also hat mich ein bisschen an Indiana Jones erinnert. Das war ja auch mit diesem Sonnenlicht da. Ist vielleicht eine kleine Anspielung. Weiß man nicht genau. Würde aber vielleicht im Setting Sinn ergeben. Daniel, ja, ist möglich. Und Jonas holt dann eine Taschenlampe hervor und leuchtet eben dieses rote Juwel an der Wand an. Und Carter meint, na, vielleicht musst du da, dich da noch konzentrieren. Oder konzentriertes Licht wahrscheinlich.
Genau.
Ja, und das passiert auch. Jonas holt nämlich eine Lupe aus seinem Rucksack. Haben sie wohl standardmäßig dabei. Und Daniel geht dann auf ihn zu und, ja, hey, das ist doch mein Ding. Ja, du hast es ja nicht mehr benutzt. Jonas fokussiert dann das Licht mit der Lupe und am Eingang der Pyramide sehen wir nun Tjalk und die Abydonia. Haben die jetzt mittlerweile erreicht. Also, und als Jafar über den Hügel rennen, Uni und Scarra treffen Tjalk und Uni fragt, wie viele, und Tjalk sagt nur, viele. Und Uni funkt unsere Karte an und sie, ja, Sir, wir arbeiten schon daran. Und ja, dann arbeitet doch schneller, guter Tipp an der Stelle. Ja, dann noch eine kleine Szene in der Pyramide. Carter bestätigt das und Jonas, ich dachte, wir wären hier irgendwie was auf der Spur. Und ja, seid ihr doch, meint Daniel. Und Jonas, ah, so funktioniert das nicht, ist da ein bisschen frustriert. Daniel tritt ein wenig von der Wand zurück, um das Bild an der Wand dann zu betrachten, also in seiner Gänze, und Daniel, sie sind rot. Und Jonas, Na, die Sonnenstrahlen auf dem Fresko sind rot, Sam. Und Carter, Jonas. Und Carter richtet dann ihr Laservisier der P90 auf dieses Juwel. Und dann, oh Wunder, öffnet sich eine Tür. So schräg. Also so wirklich Indiana Jones-mäßig. Ich kann es nicht gut erklären. Ihr müsst ja die Folge gesehen haben. Tut mir leid. Sie betreten dann einen dunklen Geheimraum und schauen sich da um, zünden noch Fackeln an, und ja, da sieht man einen Raum voller Artefakte. Ich glaube auch so Schmuckstücke, ne? Auch so Indiana Jones einen Schatz gefunden. Und im Pyramidentorraum geht es dann weiter.
Jafar kommt rein, wird natürlich beschossen, und es werden auch durch die Stabwaffen dann. Das hat so ein bisschen was von Matrix. Ne, so von wegen dieser Eingangshalle, weißt du, wo sie dann rumballern und da Fetzen dann von den Stählen und von den Säulen rausfliegen und sowas. Und hin und her und hin und her, und die Jafar werden umgenietet, und es werden auch ein paar von den Abidoniern getroffen. Skara wird dann auch irgendwie getroffen, nachdem sich ein paar Jafar über den Ringtransporter da reinwählen. Und geht dann auch zu Boden, und O'Neill versucht natürlich dann zu Skara zu gelangen. Tialk gibt Feuerschutz, und in dieser Geheimkammer geht's dann weiter. Daniel schaut auf einen Stone Slab mit irgendwie Hieroglyphen drauf und ist da irgendwie scheinbar völlig fasziniert von, und Carter fällt das auch auf und sagt, was ist denn da? Ich bin ein Antiker, sagt er. Bitte, was? Ja, nicht ich, aber die anderen.
Die Übersetzung ist egal, ich bin ein Alter.
Die sind die Antiker. Und Jonas kommt dann dazu und schaut sich dann dieses Tableau auch an. Und das ist einer der ältesten Dialekte der Antiker, sagt er. Und ich habe das schon immer vermutet. Aber jetzt weiß ich es genau. Ich habe zwar keine Ahnung, warum Ra sich mit so einem Kokolos beschäftigt, aber nur jo. Was sagt's denn genau? Erkundigt sich dann Carter, und die Ancients haben sich irgendwie, wobei das auch albern ist. Er sagt ja an der Stelle, die Ancients haben sich entwickelt aus einer Rasse der Menschen, die vor uns gelebt haben, und dann sind sie irgendwie durch eine Krankheit, eine Plague, irgendwie ausgewiped worden, quer durch die Galaxie. Und deshalb haben sie gelernt, aufzusteigen, und der Rest ist ausgestorben. Aber das ist ja auch Quatsch. Ne? Also von wegen die Abidonier, sage ich schon. Die Ancients sind ja. Ne? Also, ne, ich glaube, das kann man. Ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel Spoiler. Das sind ja Menschen. Also, die sind ja auf der Erde entstanden.
Ja, eigentlich.
Das ist also irgendwie merkwürdig. Daniel dann auf jeden Fall, Carter fragt nochmal irgendwie nach, und dann wie, wo? Ich weiß gar nicht, was will sie denn? Wo? Ne, also sie fragt where? Wie, wo, was? Ne, also irgendwie merkwürdig. Aber Daniel hat irgendwie was anderes vor, oder hat irgendwas mitgekriegt und sagt, ich bin gleich zurück, hier verliert das Tablet nicht, das redet noch von einer verlorenen Stadt. Das ist vermutlich das wichtigste Ding, was es überhaupt gibt. Und Daniel leuchtet dann auf und ist dann auch zackig weg. Im Gate-Raum der Pyramide geht plötzlich das Gate auf. Und Tiak wird noch eine Warnung zu rufen, und man geht dann auch oder tritt den Rückzug an. Interessanterweise haben wir hier einen Filmfehler. Tiak hat die ganze Zeit mit einem M246 Light Machine Gun hat er gefeuert, und jetzt hat er eine Assault Rifle in der Hand. Das wird bei IMDb angemäkelt. Weiß nicht, ne, ob das jetzt wirklich ein Fehler ist. Man könnte ja auch einfach nur eine Ersatzwaffe nehmen. Oder das eine Ding ist leer und dann nimmt man sich die nächste, oder von einem Toten. Das ist jetzt für mich kein wirklicher Fehler. In der Geheimkammer wühlen Jonas und Carter durch das Zeug durch, und Jonas ist auch schon irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt sind die da erst 3 Minuten drin, ne? Und Jonas ist schon skeptisch. Was ist denn, wenn es nicht hier ist? Und vielleicht gibt es irgendwie noch ein Geheimversteck in einem Geheimkammer, und
alles geheim.
Okay. Ja, Jonas nimmt sich dann irgend so einen Stab und klopft mal an die Wände und irgendwann kommt da an der Wand die hohl klingt, sagt er, oh, hier, und dann schmeißt er irgendwie alles, was auf dem, da ist so ein, ich weiß gar nicht, ein Tisch, irgendwie so eine Ablage vor der Wand und schmeißt da erstmal alles runter und klopft dann noch wild rum. Er sieht aber nichts, womit man es öffnen könnte. Und Carter zückt dann einfach mal den großen Türöffner, nämlich ihre Waffe und Jonas, die P90. Jonas geht dann an Seite und sie ballert ein paar Mal auf die Wand. Hier im Skript ist auch geil, ne? Ein großer Teil der Wand disintegriert. Nee, das ist eine
Das
P90
klingt auch
nicht.
gut.
Sind auf jeden Fall ein paar große Löcher drin. Und Jonas greift dann durch ein, zwei Löcher durch und da ist auch in Griffweite direkt dieses Eye of Ra und das nimmt er dann und die beiden ziehen sich dann auch aus der Geheimkammer zurück. Jonas nimmt noch auf dem Weg dieses Steintableau mit und Carter meldet sich über Radio, dass sie alles hätten. Und so Neil sagt, ja, nee, die kommen denen entgegen und sagt, nee, ist zu spät, zu spät. Wir haben den Gate-Raum nicht halten können, ergänzt dann Anubis, Quatsch, Anubis Tiag, ne, Anubis hätte das Gate angewählt. Wir können jetzt nicht mehr abhauen. Und ja, ne, wo ist denn das Auge? Ja. Und ja, O'Neill nimmt dann C4 aus seiner Tasche. Und Jonas sagt, hey, was willst du denn damit? Ja, wenn Anubis dieses Teil will, dann schauen wir doch mal, wie sehr er auch will, dass es in einem Stück bleibt. Und dann kommen Jafar die Treppe runter. O'Neill macht das C4 klar. Und dann kommt jemand runter, den wir schon kennen, Herak. Ja, auch sagt, hier, surrender, die. Und Neil fragt dann, also will irgendwie Zeit schinden, während er die Bombe dann fertig macht. Und ja, was? Surrender or die. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich euch genau dasselbe androhen. Ja, und hier, Herak spricht ihn dann direkt an. Und ja, ne, also, ne, O'Neill selber hat aber kein gutes Namensgedächtnis. Wie war das doch gleich bei dir? Kriegt dann aber, als er sich vorwagt, auch einen Staff Blast hinterhergejagt und er zieht sich auch direkt zurück und Herak stellt sich dann nochmal vor und ja, wir sehen auch, dass er mittlerweile ein goldenes Emblem auf, also ein goldenes, nee, wobei, das hat er vorher auch schon gehabt, ne, aber jetzt steht da im Dienst von Anubis. Ja, bist wohl aufgestiegen, also in der Rangleiter aufgestiegen. Und
Interessant fand ich es, wie Sie es im Deutschen gesagt haben, denn das hatte ich mir extra notiert. Du bist die Treppe raufgefallen. Herzlichen Glückwunsch.
ja.
Ist sehr gut, ja.
Die IT-Karriereleiter, die haben wir bei uns auf der Arbeit auch im Flur stehen. Ja, ihr habt keine Wahl. Wobei keine Wahl, ne? Also, ne, er hat doch gerade irgendwie, was hat er gesagt? Surrender or die? Ihr habt keine Wahl? Natürlich haben sie eine
Ja,
Wahl.
eine schlechte und
Surrender oder
ja,
die, ne?
genau, das
Also,
ist, ja.
eigentlich müsste er sagen, you have no chance oder irgendwie sowas. Also,
Ja.
da ist das Wort auf jeden Fall falsch. Ja, doch, habe ich. Ich habe hier einen Fund von Explosivstoffen dran gepappt und wenn ihr uns zum Gate lasst, wenn ihr uns nicht zum Gate lasst, dann spreche ich das Ding in die Luft und ich hau euch damit und was willst du uns damit sagen? Ich werde mit meinem Herrn und Meister sprechen. Ja, du das. Und Sarima hat das wieder verkackt und Herak geht dann auch, nimmt ein paar von den Jaffa mit. Und Jonas ist sich nicht so ganz sicher, ob es das Richtige ist, hier den Typen noch weiter zu ärgern und Carter ist sich auch gar nicht sicher, ob O'Neill das wirklich tun würde. Und ja, klar, würde er. Und ja, in der Zwischenzeit hat sich Tiag um Skaar gekümmert. Der ist ja getroffen worden, der liegt auf dem Boden und stellt auch fest, hier, Medical Attention. Ja, und Skaar macht dann, das ist natürlich wieder so typisch, ne? Der liegt dann mehr oder minder bewusstlos, also Augen geschlossen. Man kommt dann näher und dann sagt er, ich habe euch, ich habe verkackt, I failed you. Und ach, vergiss es. Auf Anubis Schiff geht es dann weiter. Hera kommt per Traktorstrahl, per Richtstrahl da hoch, also per Transporter hoch und geht dann auch in den Thronraum, kniet sich natürlich hin. Wobei ich mich frage, so von wegen bei so einer Operation, dass man da irgendwie keine von diesen Kugeln dabei hat, ist auch irgendwie
Das ist nicht so clever, vielleicht, ja.
nicht wirklich. Und dann sagt er, hier, mein Lord, die Menschen von der Erde, ne, der Typ von der Erde, der Mensch von der Erde, der O'Neill, hat das Auge des Ra gefunden. Auch interessant, er sagt hier wirklich Humans anstatt Tauri. Und ja, wir haben sie eingekesselt, aber er sagt, er wird das Ding zerstören, wenn man ihm nicht freien Abzug gewährt. Und ja, er wird euch das Ding geben oder ich werde Abydos zerstören. Wobei, das ist auch geil, wenn er Abydos zerstört, ist das Auge da auch. Also, das ist genauso
Oder er
dumm.
sammelt es dann, er durchsucht dann alle Einzelteile dieses kaputten
Durchkämmt die
Planeten, durchkämmt
Wüste!
den kaputten, explodierten Planeten. Ja, irgendwie so.
Ja, Erak bestätigt auf jeden Fall und geht. Dann taucht Daniel auf und sagt dann, hier, du wirst Albidos nicht anfassen. Ha, wie willst du mich denn aufhalten? Ne, ich kann und ich werde. Und das, wenn eine Person da unten irgendwie verletzt wird, ne, kannst du nichts tun. Ne? Empty Threats. Ich weiß, was du bist. Und ja, ich weiß auch, was ich... Wenn du weißt, was ich bist, dann weißt du sehr wohl, dass ich dich hier irgendwie aus der Existenz löschen könnte. Und ja, sagt Anubis, ich weiß sehr wohl, wer du bist, Daniel Jackson. Aber du weißt nicht, wer ich bin. Und Anubis dreht sich dann ihm zu und er hat im Gesicht so eine Art, ja, wenn ihr den Film wie Doc kennt, ist das auch so eine glänzende, polierte Scheibe irgendwie davor. Und ja, plötzlich glüht das Gesicht. Ja, also wir sehen, dass er wohl ein aufgestiegenes Wesen ist. Und dann sieht man auch nochmal den Totenschädel. Ja, das ist leider, muss ich ja sagen, das größte Plothole in dieser ganzen Anubis-Story. Mal ganz ernsthaft. Also wir kommen da später noch an dieser Folge auch nochmal ganz kurz drauf. Das wird aber nie wirklich aufgeklärt. Mal ganz ernsthaft, wenn die Antiker nicht wollen, dass man das aufgestiegene Wesen sich irgendwie in die Belange der Sterblichen, der festen Wesen, der nicht aufgestiegenen Wesen einmischt, dann müsste man eigentlich als Ganzes gegen Anubis vorgehen. Also
das
direkt weg.
Würde man so machen.
Aber ja, man tut es nicht. Das kommt halt auch nie wirklich... Nee.
Die haben halt dieses komische, man mischt sich nicht ein, egal ob der andere böse ist, Ding. Und das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist schon alles ein bisschen kurios. Ja,
merkwürdig. Ja, in der Pyramide geht es auf jeden Fall weiter. Herak ist nämlich jetzt zurück.
Ja, und kommt dort an und ja, O'Neill, kannst du mich hören? Und O'Neill kann ihn hören. Anubis befiehlt, dass du das Auge hier sofort übergibst, sonst wird Abydos zerstört. Und ja, sag ihm, er soll weitermachen. Er bekommt das Auge nicht. Und Jonas sieht O'Neill ein bisschen skeptisch an. Ja. Und O'Neill, ach ja, blöfft doch. Wir haben keine andere Wahl, keine große Wahl, meint Jonas. Wenn wir das Auge in die Luft jagen, wird er Abydos sowieso zerstören. Und ja, es ist genauso wahrscheinlich, dass er angreift, nachdem wir es ihm gegeben haben. Und Jonas, na, vielleicht nicht. Er ist ein Goa'uld, huhu, sagt O'Neill. Und Skaera schwach. Wieder komisch. O'Neill geht dann zu ihm und er zittert da und ist dann auch halb bewusstlos und beginnt irgendwas auf Abydonisch zu reden. Und ja, vielleicht ist es ein Abydonischer, also Abwandlung als Name, wobei O'Neill wird da keine Abwandlung haben. Was sagt er denn, meint O'Neill und Tjerk? Ja, er spricht hier vom hellen Licht, vom Aufgeben, etwas freizugeben. Und Skaera schaut O'Neill an, dann schließen sich seine Augen und ja, er stirbt tatsächlich. Plötzlich verwandelt er sich dann in ein helles Licht und steigt auf. Die Jaffa draußen schauen verwirrt, also die erkennt es so grob, dass da irgendwas auf einmal leuchtet, aber nicht konkret. Während Tjerk erstaunt sich das anschaut und O'Neill blickt dann auf Skaras leere Kleidung. Also das Ähnliche hatten wir ja bei Daniel gesehen, damals im SGC. Jetzt gehen wir aber auf Anubis Schiff weiter, der dann... Ja, mit einer Handbewegung oder werde ich Abydos bombardieren. Sie können versuchen, mich aufzuhalten, wenn sie möchten. Ja, und warum denkst du nicht, dass ich das tun werde? Fragt Daniel mal nach. Deine Worte bedeuten nichts. Werd nur aktiv, wenn du dich traust. Und Daniel geht dann auf dem Bildschirm zu. Und ja, dann sehen wir, wie viele Mutterschiffe, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber schon viele, den Hyperraum verlassen und Daniel wendet sich wieder Anubis zu. Vielleicht musst du das ja gar nicht. Und dann erscheint Yu auf dem Bildschirm. Ich befehle die kollektiven Kräfte der Systemlords, meint dieser. Du hast es endlich geschafft, sie gegen mich aufzuwiegeln. Wobei das für mich kein klassisches Go-Ult-Wort ist, aufzuwiegeln.
Oh. Rally them against me, das ist auch
ja, so. Aber das klingt irgendwie so deplatziert. Weiß nicht. Yu meint denn, hier übergibt das Auge des Ra oder du stehst vor deiner Zerstörung und ja, Anubis ist der Politiker der Folge, denn er sagt, ich werde ihr großzügiges Angebot berücksichtigen. Ja, du verschwindet dann, beziehungsweise ja, vom Bildschirm nur und so viele Mutterschiffe, das überlebst nicht mehr du, meint Daniel und ja, sie greifen nicht an, weil sie Angst vor mir haben. Denn ja, vielleicht sage ich ihnen aber auch, dass du das Auge nicht hast und sie dich besiegen können, wenn sie jetzt zuschlagen. Weißt du das genau? Vielleicht bringe ich dir das Auge von Ra, meint Daniel, wenn du mir das Wort gibst, den Menschen von Elbidos keinen Schaden zuzufügen und das für immer. Und Anubis, so sei es. Und irgendwie, ja, das ist ein Versprechen, das ich dir gegeben habe. Dass ich dieses Versprechen, das du hier gibst oder das wir uns geben, denn ne, das muss, egal was passiert, das ist, hat Bestand oder wie auch immer, was alles ein bisschen merkwürdig ist.
Also Daniel lässt sich hier an der Stelle aber auch schwer ins Boxhorn jagen. Nur durch einen einzigen Satz bist du dir da sicher, dass so viele Mutterschiffe mich hier nicht platt machen, mich hier platt machen können oder sowas, ne? Und allein nur aufgrund von ein bisschen Zweifel, also Daniel war ja gerade am Anfang noch so wegen, ja natürlich, die machen dich platt. Und Anubis dann auch, bist du dir da sicher? Und Daniel direkt 180 Grad Wendung. Oh, nee, das sind viel zu wenig. Oh Gott, die kriegen dich nie platt. Was kann ich jetzt tun, um die Abidonia zu... ich gebe dir alles, was du willst. Hä? Ja. Also, das ist...
Ich glaube, er macht den Deal, weil er irgendwie im Hinterkopf hat, dass sich nie dann jemand einmischt und das alles schon geht, was natürlich leicht naiv ist, aber weiß ich nicht. Am Ende... war es vielleicht dann doch richtig. Egal, ihr habt die Folge gesehen. Wir sind dann auf jeden Fall wieder auf dem Planeten Elbidos in dieser geheimen Kammer der Pyramide des geheimen Raumes noch. Und ihr beugt sich zur Tür und winkt dem Jafars zu. Und Carter, ja, sie denkt doch nicht darüber nach, hier sich hier rauszuballern. Und hier der Unubis muss wirklich das Ding haben wollen, wenn seine Jungs hier so lange sich zurückhalten. Und Daniel bestätigt das. Und wo warst denn du? Ja, ich war beschäftigt, meint dieser. Und Daniel, hallo, danke fürs Skaara. Ich gehe davon aus, dass es ihm gut geht. Und Daniel so, hä? Wovon redest du? Na, er ist aufgestiegen. Was? Was, das warst du nicht? Und Daniel schließt die Augen. Oma ist hier und beobachtet mich. Und?
Das ist auch geil. Was hat das jetzt damit zu tun, dass Skaara aufgestanden ist? Ne?
Aufgestanden aus Ruinen. Das passt zu ihm. Also er war bei der NVA früher. Weiß ich nicht, vielleicht impliziert es so, er sagt es und meint damit vielleicht, dass er das gar nicht hätte machen können, weil er gerade unter Beobachtung steht oder so. Ich weiß nicht, ob er das
meint. Nein, aber die Aussage ist ja, dass Oma ihm vermutlich geholfen hat. Aber ach so, warum sagt er, Oma beobachtet mich hier? Das ist ja völliger Blödsinn. Na, weil ich kann, ne, dann hätte er eher sowas sagen müssen, ne, ich kann Omas Präsenz spüren oder sowas. Ja. Ne? Also, aber dass sie ihn beobachtet, was hat das jetzt damit zu tun?
Naja, es ist mir egal. Anubis ist einer von uns. Einer von uns. Was? Meint O'Neill, ja, hier zumindest zumindest teilweise auf eine verfälschte Art und Weise. Daniel, wovon redest du? Fragt Carter. Na, der Gu'uld Anubis wusste, wie man aufsteigt. Und hier, es wurde angenommen, dass er schon seit geraumer Zeit tot war. Die anderen wollten ihn nicht, sagt Daniel. Und Jonas findet das mehr als verständlich. Und ja,
woher weiß er das? Anubis hat sich ja nur auf diesen Deal eingelassen. Daniel ist dann runter. Oma hat ihm nichts erzählt, weil er hat ja gerade erst mitgekriegt, dass Oma ihn beobachtet. Woher will er das dann wissen?
Gut, ja, geraten. Quatsch. Ja. Genau, sie haben ihn zurückgeschickt. Zumindest haben sie es versucht, aber irgendwie nicht ganz. Und was ist er denn jetzt überhaupt, Fahrkater? Und Daniel, na, irgendwie, ne, eine Form von Energie. Dieses schwarze Maske ist ein Schutzschild. Sie hält seine Form intakt. Er steckt irgendwo zwischen menschlicher Existenz und Aufstieg fest. Ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt technisch möglich ist, aber wir nehmen es mal so hin. Warum auch nicht, ist ja Science Fiction. Tirk fragt nachher, ja, die anderen haben das dann zugelassen, dass er dann in dem Status so, dass es so bleibt und na, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht konnten sie ihn auch nicht vollständig verbannen. Vielleicht ist es ihnen auch einfach egal. Sehr gut, O'Neill hier. Und Daniel, ja, vielleicht hast du recht. So oder so ist er auf jeden Fall sehr mächtig. Das erklärt seine Beherrschung von antiken Technologien, sagt Carter und die fragt nochmal nach. Naja, Daniel, Jack hier, die anderen sind die aufgestiegenen Antiker, die ursprünglichen Schöpfer des Stargates und die schaut verwirrt aus. Ja.
Hier haben wir auch wieder einen Fehler drin, so von wegen, ne, Carter vermutet ja, dass das der Grund ist, warum er jetzt hier irgendwie die Ancient-Technologie beherrscht. Und das ist ja Käse. Daniel hat ja noch erzählt, ne, gerade eben, dass, also vor ein paar Szenen, dass der Aufstieg nur der erste Schritt ist, dass man deswegen nicht allmächtig ist und nicht allwissend. Also woher hat Anubis dieses Wissen über die Antiker-Technologie? Er ist kein Antiker, er ist ein Gua'uld.
Ich weiß nicht, als er da, hier damals unseren Asgard-Kommandierenden gefoltert hat, weiß ich, vielleicht gab es da noch Infos, keine Ahnung. Ein bisschen.
Ja, aber er hat ja auch vorher was gemacht.
Ja, also, stimmt.
Also, das ist irgendwie, also das auch, das passt so überhaupt nicht zu dieser ganzen, also dieses ganze antike aufgestiegenen Gewese, das ist echt, echt schwammig.
Daniel fragt nach, na, hast du es ihm nicht gesagt? Und KDL, nein. Und dann rücken Herak und seine Leute davor und alles klar, naja, das ist, was ist denn jetzt hier, das ist nur das Fazit. Naja, sagt er, es gibt hier eine Flotte von Systemen, Lord-Mutterschiffen, die Anubis gerade umzingeln oder umgeben und ich habe sie vor dem Auge und seinen Fähigkeiten gewarnt und Unil, schön. Und dann sagt er noch hier, gib es mir so, was? Na, ich habe einen Deal mit Anubis gemacht, wenn du das Auge übergibst, kommst du frei und die Leute von Abydos bleiben unversehrt. Du hast einen Deal mit Anubis gemacht?
Es ist an der Stelle auch interessant, deswegen, wir haben ja vorhin gehört, er braucht 6, ne, damit sich das irgendwie
wurde erwähnt, ja,
was auch immer. Ja. Ne? Und hier sagt er, deswegen, er hat die anderen gewarnt über die Macht des Auges. Der hat überhaupt nicht das Auge. Aber Daniel ist da jetzt hin, hat sich den anderen gesagt, eigentlich wollte er ja da hingehen und sagen, ey, der hat das Auge nicht, greift den ruhig mal an, ne? Und jetzt ist er da hingegangen und hat gesagt, so von wegen, hey, greift bloß nicht an, der hat alle 6 Augen, geht dann runter, um ihm das 6. Auge zu holen. Also, das ist auch,
Warte mal, wo war das? War das in Warcraft 3? Ich bin sehr wankelmütig oder so. Es passt ja in der Folge zu ihm, er ist ein bisschen. Der unentschlossene Aufgestiegene, Teil 1. Genau, er wird dafür sorgen, dass er es behält, sagt Daniel. Die geholt werden um.
Nee. Was? Es geht um den Deal. Ich werde sicherstellen, dass er sich daran hält.
Ach so, genau. So, genau, die geholt werden um das Auge kämpfen und sich dabei hoffentlich gegenseitig zerstören. Aber selbst wenn sie es nicht tun, werden sie eben da ihre Wunden lecken und die verlorene Stadt der Antiker finden. Notiert es euch.
Ja, sie, ihr werdet stattdessen die
Antiker finden. Genau, notiert euch das in eurem smarten Gerät oder eurem Kalender. Genau, die verlorene Stadt, fragt O'Neill. Habt ihr ihm jetzt nichts davon erzählt? Und Carter Nathaniel hier hat eine Tafel gefunden, auf der von einer verlorenen Stadt die Rede ist und
Nein, das ist keine Stadt, es geht um ein Kartenspiel, Lost Cities aus dem Kosmos Verlag.
Okay, das ist ja also schamlose Werbung. Daniel sagt nochmal, ja, da gibt's hier die eierlegende Wollmilchsäule, mächtige antike Waffen, uiuiui, und hier großen Vorteil gegenüber Anubis hätte man da. Und weißt du denn, wo das jetzt ist? Nein, aber ich kann dir helfen, es zu finden. Jack, den Abdonia wird hier nichts passieren, alles dufte, alles tutti. Das wichtigste im Moment ist, dass du mit diesem Tablett hier rauskommst?
Dieser Stone Slab, dieses Tableau.
Ach so, ja, aber Tablet.
Ja, Tablet heißt das halt im Englischen.
Ja, Steintafel. Wenn Anubis es in die Hände bekommt und die verlorene Stadt vor euch findet, ist alles hier vorbei. Er hat einen großen Vorteil gegenüber euch aufgrund des, was die anderen getan oder besser gesagt unterlassen haben. Und Uni, du wirst ihm doch in den Arsch treten, oder wie, oder was? Und, ja, wenn ich muss, kannst du. Wir werden sehen, den Menschen. In Abydos wird nichts passieren, also manchmal auf, manchmal in Abydos, und er wiederholt seinen Satz zum 4. Mal. Genau, dann noch eine Miniszene in der Pyramide, die Jafar bewachen hier diese geheime Kammer da und O'Neill, ja, ich komm raus! Das hatten wir das erwähnt, also eigentlich hatte er hier auf dem Auge so eine doch C4 oder irgendwas angebracht.
Ja, klar, ne? Genau. Ich erzählt, ja.
Und da geht er auch auf Herak zu und ich nehme an, ne, du kennst diesen Teil mit Du sollst mich nicht töten und ja, so gern ich möchte. Und die entfernt dann den Sprengstoff und übergibt das Auge. Ja, wobei, warum entfernt den? Naja, okay. Und dann hier der Jaffa, Kri, Herak hat einen im Tee, die Jaffa gehen dann alle und O'Neill dann, ja, man erlebt auch immer noch mal hier Überraschungen. Gehen wir. Und dann geht SG1 und wir gehen auch. Und zwar zur nächsten Szene auf Anubis Schiff.
Du warst hier so schnell unterwegs, zur letzten Szene habe ich noch was und warte, Genau. Das Tableau. Es darf Anubis nicht in die Hände fallen. Anubis interessiert dieses Tableau überhaupt nicht. Der weiß nichts davon.
Als der will nur das Auge, die, ne? Damit er alle komplett
als würden
hat.
Jetzt ja, die, ja. Als würden jetzt die Jaffa da alles umkrempeln.
Das sind auch Archäologen vielleicht. Genau. Und dann wird's brenzlig, Thomas. Dann wird's brenzlig.
Ja, oh, das waren ja. Die beiden letzten Typen, die da noch standen. Die hatten nämlich gar keine Jaffa-Rüstung an und auch keinen Stabwaffe.
Das sind die Experten.
Das sind die genau. Jaffa-Archäologen. Also sehr, sehr merkwürdig. Und ja, nur auch interessant, dass O'Neill hier auf den Herak zugeht und sagt, hier, du weißt schon, dass du uns nicht töten sollst oder darfst oder hast du nicht gesehen. Wobei das ja eigentlich gar keinen Sinn macht. Ne? Man könnte mir jetzt einfach das Auge wegnehmen und die alle erschießen. Also dass man ja. sich da jetzt irgendwie.
Außer man hat vielleicht zu 1% Restzweifel, dass es ein falsches Auge ist oder nicht. Das,
kein ja, was auch immer. Aber ja, interessanterweise ja. War ja irgendwie gar nicht die Rede davon, dass man irgendwen verschont. Ne? Anubis hat ja gesagt, er wird Abydos verschonen. Er hat nicht gesagt, dass er die Abydonier verschont und das war auch nicht die Rede davon, dass er SG-1 verschont.
Alle tot, aber Hauptsache dem Planeten geht's gut. Das ist doch unser Motto ja. hier. Das ist clever. Das ist nicht schlecht, ja. Das ist nicht schlecht.
Ja, Herak kommt auf jeden Fall wie so ein Oberkellner. Also er trägt das Ding so auf seinen 5 Fingerspitzen, so als hätte er so ein Tablett in der Hand. Kommt dann da rein, spaziert der Oberkellner und verbeugt dann hier das Auge des Ra, mein Lord. Und ja, Anubis nimmt den Mittelteil raus, also nimmt das ist ja irgendwie in Gold eingefasst, nimmt das Mittelteil auf jeden Fall raus. Ja, wir sehen aber auch nicht, was er damit tut. Herak geht drüber zum Viewscreen und Anubis drückt noch auf ein Knöpfchen oben auf diesem riesengroßen Mutterschiff, geht. Ja, hat irgendwas von, also im ersten Moment dieses Aufklappen hat so ein bisschen was von Independence Day, weißt du, wo unten diese dreieckig geformten
ja, stimmt,
Hangartore stimmt. aufgehen, aber dann fährt da jetzt irgendwie so ein Stempel raus, keine Ahnung, vielleicht wartet er jetzt noch überdimensionales Bienchen oder so, ich weiß es nicht. Anubis sagt auf jeden Fall dann, ja, hier, die Schiffswaffen sind jetzt alle fully powered und ja, dann meldet sich Yu und genau, natürlich in dem Moment, deine Zeit ist um. Wobei interessanterweise man ihm ja überhaupt gar keine Zeit jetzt irgendwie genannt hat, ne?
Ja, einfach mal ein
guter Spruch. Entscheiden oder sowas. Und ja, vor allen Dingen macht die Übersetzung, also ich. Das macht doch keinen Sinn, dieser Dialog. Deine Zeit ist um und dann sagt Anubis, also das heißt eigentlich nur deine Bedenkzeit, ne? Also das heißt ja nicht von wegen, deine Lebenszeit ist jetzt rum, das sagt der Satz ja nicht. Ne? Und dann sagt er, oh nee, da hast du dich aber schwer vertan. Und ja, irgend so eine, ja, wie soll man das beschreiben, so ein EMP-Geschichtchen geht dann los von diesem riesengroßen Ding da oben drauf. Und ja, es gibt irgendwie Entladungen auf den anderen Go'ul-Schiffen. Manche explodieren auch direkt. Also man sieht so gelbes Geblitze darum. Und ja, irgendwie lockerflockig 10 Mutterschiffe werden zerstört oder betroffen. Und ja, ne, Anubis Schiff ist davon jetzt wenig beeinflusst. Ja, die anderen Schiffe, die noch da sind, beballern das Mutterschiff natürlich, das große, also Anubis Schiff. Aber auch da passiert herzlich wenig. Ja, im Gate Room sind wir, also unten auf dem Abydonischen Gate Room und ja, man ist zum Gate gekommen und Jonas sagt so, man hört irgendwie Kampflärm und Jonas sagt, oh, das ist aber, muss es aber oben dick hergehen und dann frage ich mich, Laws of Physics? Also, hallo, die Schlacht findet im Weltraum statt, luftleer, wie soll man das auf dem Boden hören?
Naja, der hat Dumbo-Ohren bekommen in einer Folge, die wir nicht gesehen
haben. Im Weltraum hörst du nix.
Haben. Im Weltraum hört sich niemand schreien, aber du genau. hörst Kämpfe. Also das ist ja ein ja. völliger Unterschied.
Also völliger ja, Blödsinn. Also
Quatsch.
Ja. Stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Das steht hier im Transcript. Ne, wir sehen halt auf dem Boden keine Leichen liegen, sondern Klamotten.
Genau, ja.
Ne, also das habe ich jetzt. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen an der Szene. Also hier scheinen noch mehr Leute aufgestiegen zu sein. Natürlich sind das abydonische Klamotten und keine Go'ulschen, keine Jaffar. Und ja, an Bord von Anubis Schiff guckt sich Herak den ganzen Kram da an, wie alles explodiert. Und oh, der Rest zieht sich zurück. Und ja, was machen wir denn nun, mein Lord? Jetzt werde ich Abydos zerstören, sagt Anubis dann. Und ja, Carter weilt derweil das irdische Gate an. Und das Gate geht dann auch auf. Und auf dem Schiff wendet sich jetzt, also dreht irgendwie das Schiff und dieser Stempel zeigt jetzt auf den zeigt jetzt auf den Planeten und Daniel sagt dann, stopp. Aber Herak mischt sich dann ein. Auch interessant, so vorhin hat er den gar nicht gesehen. Das war auch irgendwie noch so ein bisschen merkwürdig. An irgendeiner Stelle bin ich drüber gestolpert, weil er ihn vorhin gar nicht gesehen hat. Na, auf jeden Fall, Herak feuert auf ihn, aber ne, das Ding geht halt durch. Und dann ist er hier, versuch's doch. Und ja, Herak geht dann irgendwie in die Knie, also ne, irgendwie denkt sich auch, oh Gott, das ist ein zweiter Gott. Und ja, Daniel hebt seine Hand und also hebt seine Hände und dann, ja, so, ja, keine Ahnung, Energie, massiv, also irgendwelche Energiebälle tauchen in seinen Handflächen auf. Moment, ich sag noch gerade hier zu Ende. Ja. Knall mich doch um, ne, aber tu es jetzt oder ich werde Abydos zerstören. Und dann will Daniel feuern, aber irgendwie wird die Energie zurückgeschleudert, als Anubis auch seine Hand erhebt, um das irgendwie abzuwehren, während Herak da immer noch, nein, tu das nicht. Und dann ist Daniel irgendwie weg.
Genau, dann geht's weiter im Pyramiden, Gate Room, Carter, Jonas und Thiel treten durch das Gate. Unil bildet die Nachhut, dann wieder Anubis Schiff, der Herak sieht verängstigt auch und meint, du bist in der Tat ein mächtig, mein Herr, und Anubis meint, was du gesehen hast, war jetzt nicht mein Werk, dies ist jedoch der Fall. Okay, Anubis aktiviert die Waffe, die er auf Abydos richtet, und ein Energiestrahl wird auf die Pyramide gerichtet. Unil ist gerade dabei, durch das Gate zu treten. Es dreht sich um und da sieht man elektrische Ladung. Hier steht Boden durch den Raum geschossen werden. Ja, also dieser Energiestrahl hat mich ein bisschen so an Star Wars erinnert, ne? So eine Art Todesstern mäßig irgendwie.
Ja, oder wieder ein Independence Day.
Oder wieder ein Independence Day. Und ja, dann sieht man, wie die Pyramide gesprengt wird. Ich fand zwar, die Sprengung sah gut aus, aber irdisch. Weil das, wie beschreibt man das? Also es wurden immer verschiedene Sektionen sozusagen gesprengt. Das sah halt nicht so aus, als ob da ein Energiestrahl irgendwas sprengt, oder? Wie würdest du das einschätzen? Ich weiß nicht. Wenn der Energiestrahl auf das trifft, stelle ich mir eine Explosion überhaupt nicht so vor, wie wir sie hier sehen.
Ja doch, das ist genau so, wie man sich in jedem Science-Fiction-Film so eine Explosion, wenn von oben was kommt, passiert. Das ist im Independence Day genau derselbe Effekt. Aber theoretisch, es fliegt also von oben nach unten. Wobei, so eine irdische Explosion wäre eher die Basis erst zerstören, sodass alles in sich zusammensackt. Also eigentlich. Okay.
Ja, aber also es sah nicht schlecht aus, aber nur, ich hatte mich ein bisschen gewundert. genau. Ja, das alles geht hoch und Jonas Carter, also jetzt wieder im irdischen Gate Room, das sei gesagt. Jonas Carter und Tjalk warten am Fuß der Rampe, das Wurmloch fritzt. Also. Es fritzt, also es fisselt, es weiß ich nicht, was hier übersetzt wurde.
Ja, also, Fritzes heißt es im Englischen.
Schlecht übersetzen. Ja, und was war denn das, meint Jonas? Und dann Unil kommt noch ganz fix durch, die Iris schließt sich, der Raum bebt und als Unil die Rampe hinuntergeht, was ist denn da gerade passiert? Ja, Abydos wurde zerstört, sagt Unil. Hast du das gesehen? Fragt Carter. Na, ich habe es gefühlt. Kurz bevor ich durchkam, wobei er da ja schon Anzeichen Wahrnahmen. Ne? Carter verlässt den Gate Room. Ja, rufen Sie, genau, und meint dann zum Sarge, hier rufen Sie eine vollständige Gate-Diagnose durch oder auf und dann im Kontrollraum geht's dann weiter und mal gucken, was wir da rausbekommen. Ja.
Carter erkundigt sich dann bei Seiten Davis hier, was gibt's denn an Ergebnissen? Ich arbeite dran hier, da gibt's eine große Menge von Energie hier, die durch so ein Loch gekommen ist. Kurz nach Colonel O'Neill und ja, O'Neill, der steht dann auch bei uns und sagt, hier, Carter, was ist denn jetzt? Und ja, wir haben Glück gehabt, dass wir die Iris dann geschlossen haben, als wir das getan haben. Massive Energiequelle ist dir, eine Energiewelle ist dir gefolgt, als du hier durch bist. Wobei das auch interessant ist. Ne? Also die Iris kann keine Energie aufhalten. Na, also vielleicht kinetische, ne? Also wenn der Explosionsdruck oder sowas, aber ich glaube nicht. Also eine Energy Wave ist halt wirklich Energie, also wirklich. Also vermutlich dieses Blitzzeugs oder so irgendwie was, aber das könnte die Iris gar nicht abfangen. Also das ist völliger Quatsch. Und ja, auf jeden Fall, O'Neill gibt dann den Befehl, hier, wählen Sie mal neu an. Davis bestätigt, Hammond kommt dann dazu und begrüßt dann auch SG-1. Also es ist wirklich ein paar Sekunden später, ein paar Minuten später, was passiert. Ja, große Explosion, nachdem wir hier durchgekommen sind. Und ja, ist denn das möglich? Wieso sollte eine Explosion nicht möglich sein? Es ist irgendwie, ja, unglücklicherweise schon. Und wir wählen jetzt auf jeden Fall Abydos an, ergänzt dann Carter, um zu schauen, was passiert ist. Davis wählt Chevron 6 encoded und dann, wir sehen Chevron 7 und es rastet nicht ein, worauf Hammond dann ein Briefing anberaumt und O'Neill das auch bestätigt im Briefingraum, hält Hammond nun dieses Stone-Tablet in der Hand. Ja, ne, also wir können davon ausgehen, fasst Carter den ganzen Kram zusammen, ne, dass Anubis sich nicht an den Deal mit Daniel gehalten hat und O'Neill ist völlig überrascht, also das ist ja unglaublich.
Wenn sie das ahnen können, Mensch.
Ja, und Tiag ergänzt dann auch, ne, Daniel Jackson hat es wohl verhindert, nicht verhindern können, dass Anubis Abydos zerstört hat. Also, Abydos ist ja der Planet, das weiß man ja nicht, ne? Also, er hat auf jeden Fall was auch immer getan, irgendwas zerstört. Ja, man fasst dann das Ganze auch nochmal für sich zusammen. Ja, das gibt dann Anubis eine richtig dicke Waffe, die ihm die komplette Überlegenheit über die anderen System Lords gibt. Wobei das eigentlich albern ist. Also ich frage mich sowieso, warum. Also Anubis will das Zeug ja vermutlich nicht nur für sich selber haben, sondern eigentlich nur, damit ihn niemand challengen kann, denke ich mal. Weil, also die Oberhand hat genau. Er doch vorher schon gehabt.
Ja, eigentlich schon.
Also allein durch diese Waffe, die er da jetzt an Bord seines Schiffes hat. Also wir haben jetzt nicht gesehen, dass das irgendwie durch diese Augen gesteuert wird oder verbessert wird oder irgendwie sowas, ne? Dass er dann irgendwo einen Slot hat, wo er dann das Ding reinwirft.
Und wird uns so vermittelt, aber gesehen haben wir es definitiv nicht.
Also ne, wir wissen nicht, was diese Augen des Ra tun. Dementsprechend, keine Ahnung. Ja, und ihr sagt, Ran ist Rätsel raten und ja, wir können aber jetzt die Stadt finden, die ja auf diesem Tablet beschrieben ist, auf diesem Tableau beschrieben ist, sagt Jonas. Und kannst du das denn übersetzen? Und so bestätigt das. Braucht aber nur was Zeit. Vielleicht kann mir auch Daniel Jackson da helfen. Der hat mir ja Hilfe angeboten. Ja, Carter ist skeptisch, ob man Daniel in nächster Zeit nochmal wieder sieht. Und ja, Carter, hier, er konnte noch nicht mal die People von Abydos beschützen. Aber wenn ihn da irgendwas abgehalten hat, ja, der Satz bleibt unvollendet im Raum stehen. Wir sehen nochmal den Gate-Raum. Das Gate wird wählt. Und im Kontrollraum sitzt Davis, der wieder runterzählt. Ne? Chevron 5 encoded. Aber hier, Major, wie oft wollen wir den Scheiß da noch anwählen, bevor sie aufgeben? Und ja, bis ein Tok'ra-Schiff da drüber geflogen ist und mir sagt, da ist niemand mehr am Leben. Und ja, Chevron 6 encoded, Chevron 7. Und es funktioniert. Unglaublich aber war, das Wurmloch geht auf und ja, in Hammonds Office berichtet dann Carter, dass wir einen Map durchgeschickt haben und ja, wir sehen hier nichts, sagt sie. Die Pyramide ist intakt, kein Schaden und ja, was ist denn mit dieser Explosion und ja, keine Ahnung, Sir, ich kann das nicht erklären. Wobei das ja auch eigentlich ja Quatsch ist, ne? Also niemand hat diese Explosion gesehen und O'Neill hat nur gesagt, er hat da irgendwas gespürt.
Wobei er Blitze gesehen hat und dass die Decke wackelt, aber.
Ja, okay, ja. Ne, aber ne, Blitze allein ist er jetzt erstmal. Ja. Ne, also, es hätte auch nichts passiert sein müssen. Also, man ist jetzt einfach nur im Raten gewesen, warum das Gate halt nicht, keine Ahnung, hätte ja auch überladen sein können durch den Blitz oder sowas, ne, irgendwie. Ja, man weiß es nicht. Ja, ne, und ihr bittet auf jeden Fall um die Erlaubnis, da mal nach dem Rechten zu sehen und ja. Das tut er dann auch. Wir sehen nämlich dann in der Pyramide den Gate rum und O'Neill, der da durchkommt. Man sieht halt wirklich nichts. Also auch keine Schäden durch die Jaffa-Stabwaffen und ähnliche Geschichten. Und dann kommen sie in dieses Zeltdorf wieder herein und ja, da ein paar Jungs spielen Fußball und sieht alles okay aus, sagt auch Jonas.
Das heißt,
und,
haben die Engländer gar nicht Fußball erfunden, wie wir ihn kennen, sondern die Abydonia. Ist es so vielleicht jetzt rausgekommen, oder? Nur,
ja. Vielleicht hat O'Neill das auch mitgebracht.
Ah, das kann auch sein, ja genau. Fußball in Amerika, wer kennt es nicht?
Ja, O'Neill sieht dann auf jeden Fall hinter einem Zelt Skara hervorkommen und rennt dann über Skara und O'Neill und man begrüßt sich herzlich. Und interessanterweise hat Skara an der Stelle jetzt keinen Sprachfehler mehr. Er sagt nämlich O'Neill, nicht mehr O'Neill. Was ist denn hier los? Anubis hat ja alles zerstört, berichtet Skara. Ne? Alle sind gestorben, alle sind getötet worden. Dann hier guckt sie, hier ist er nicht tot, aber was ist denn das? Ja, der Tod ist nur der erste Schritt in der eigenen Reise. Und hier, da klingelt was. Und ja, Tiag dann, ja, was ist mit Daniel Jackson? Habe ich nicht gesehen. Ne? Weiß er denn, ob es ihm gut geht? Keine Ahnung. Sagt er hier, das hier hat alles die eine namens Oma getan. Und alle, ihr seid alle aufgestiegen. Ne? Also, ja, ich, ne, darauf geht Scarabau nicht ein, sagt er, ja, ich wünsche euch alles Gute und ihr werdet mich nicht wiedersehen, jedenfalls nicht in nächster Zeit. Und Neil verabschiedet sich dann auch und Scar sagt, hier, keine Bange, ihr werdet euren Weg wohl finden. Ein Fußball rollt zwischen die beiden und Neil bückt sich, um ihn aufzuheben. Und was meinst du denn damit? Und ja, als er wieder aufsteht, sind alle Leute und alle Zelte weg. Nur Scarra ist da, der dann auch den Ball entgegennimmt. Interessant. Achso, nee, okay, komm gleich zu. Ja, und Scarra sagt dann hier, das Chopper-Ei wird hier bleiben, bis ihr gegangen seid. Ja, wir sehen dann, dass Stargate in der Wüste stehen, ne, nicht in der Pyramide. Und ja, als sie sich wieder zurückdrehen, ist Scarra dann auch weg und let's go home. Und dann gehen sie Richtung Stargate. Filmfehler hier an der Stelle noch, man sieht Reifenspuren. Ne, also das Kamerateam, die Crew und die Schauspieler mussten ja irgendwie dahin. Auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ja, ne, das ganze Ding ist explodiert, alle sind umgekommen. Und Scarra hat dann irgendwie diese Zeltstadt erschaffen mit all den Leuten. Oder die Leute waren wirklich da, ne, als Aufgestiegene oder sowas. Ne, keine Ahnung. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, also er hat aus Energie das Gate wieder geformt oder hat es aufgerichtet. Ne? Vielleicht ist es bei der Explosion ja gar nicht kaputt gegangen. Ne, das kann ja auch durchaus sein. Aber was mich an der Stelle ein bisschen wundert, ist, dass man irgendwo Trümmer sieht. Ne, also wenn die ganze Pyramide in die Luft geflogen ist und
die Trümmerteile sind nicht so weit verstreut gewesen. Die sind eine Düne weiter hinten.
Achso, die sind alle über die einzelne Düne geflogen. Ja, okay,
ich weiß nicht. Nee, es ist, ja. Also es sieht nicht so aus, als ob da jemals Kampf, Schlacht, irgendwas. Hm, stimmt schon. Alles ein bisschen friedlich. Ja.
Ist auf jeden Fall Endcredits. Wir sind am Ende angekommen.
Der Staffel. Genau. Und der Folge auch. Es gibt Trivia, denn man wusste, dass. Hatten wir schon mal irgendwann erwähnt, in welcher Folge auch immer, das weiß kein Mensch, außer ihr. Man wusste nicht in dieser Produktionsphase, ob es jetzt hier, ne, ist alles nach Staffel 7 aus oder gibt es einen weiterführenden Film oder wie oder was. Und da ja, wurde eben die Episode auch so geschrieben, dass es, also man wusste nicht, ob es Staffel 7 gibt, so rum eigentlich, ne? Es ist ein bisschen komisch übersetzt hier. Und deshalb hat man das so gebaut, mehr oder weniger, dass das auch ein würdiges Ende der Serie hätte sein können und dass man dann noch irgendwas hätte nachquetschen können als Film. Auch hier in der Effektdichte zu sehen, kommen wir nachher noch kurz drauf. Aber auch als Sprungbrett für eine weitere Staffel hätte sein können und so ist es ja auch dann passiert. Atlantis wird hier zum ersten Mal erwähnt, aber als verlorene Stadt eben. Was natürlich Sinn gemacht hätte, dass man auch unseren Kasuf mal hier wieder zurückholt, aber der Darsteller Eric Avary war wegen einer Rolle in Polizeibericht Los Angeles nicht verfügbar. Okay, und stattdessen wird die Figur nur erwähnt. Genau, es haben sich Leute geäußert, wie immer Joseph Malozzi mehrfach, und zwar beim Online-Chat mit Sam und Jack Horsewoman. Ist das nicht eine Serie? Horseman? Bojack Horsewoman? Wir haben bereits den Grundstein für die Ancients gelegt. Tatsächlich haben wir mehr enthüllt, als viele Fans bewusst ist in dieser Season wird viel enthüllt, genau. Ja, Yu ist interessant, sagt er noch, ganz ähnlich wie Mayborn. Es wird immer schwieriger, die Guten von den Bösen von denen zu unterscheiden, die in der Mitte sind. Ja, Yu wird in einem großen Handlungsbogen eine bedeutende Rolle spielen in der 6. Staffel, genau. Also das hat er auch noch gesagt. Er hätte gedacht, den Ninja Jaffa für Full Circle zu verwenden. Ich glaube, das waren entweder Robert C. Cooper oder Brad White. Sie wollten Anubis Jaffa anders machen, ein wenig anders als diese bulligen Dummköpfe, die Apophis überall hinfolgen würden. Ja, ja, es stimmt, sind halt die Ninjas. Warum auch immer, aber gut, jetzt haben wir es gelöst, die sollten anders sein.
Wobei die ja eher zu Yu passen würden, ne?
Stimmt.
So Ninja?
Ja, so Ninja, hast du recht. Ich weiß nicht. Es war wahrscheinlich so naheliegend, dass man da nicht drauf kommt. Das ist ja manchmal, könnte ich mir vorstellen, wenn du in so einer Produktion bist, dass du die Dinge, die wirklich so naheliegen, die siehst du halt nicht, weil, keine Ahnung, denkt man nicht dran. Für den Kameramann Jim Minar war das einer seiner Lieblingsfolgen und sicherlich hier Full Circle, weil wir dachten, die Serie würde zu Ende gehen. Und da haben wir viel Hebel in Bewegung gesetzt, riesige Sets, Explosion, Sonnenuntergang und das wäre doch ein cooles Finale. Ja, auf der DVD waren zig, wie sagt man, Features drauf. Werde ich nur kurz anreißen. Es gab, wie so oft, eine Director Series hier von Prophecy diesmal mit William Roaring, unserem Regisseur, 10 Minuten ungefähr. Und Fun Fact, William Roarings Familie hat Blender erfunden. Es wurde auch so im deutschen, wie sagt man, nicht Subtext, wie heißen das? Untertitel erwähnt. Was ist denn Blender? Ist, weiß ich nicht. Ist es, weil Kühlschränke und Blender hat seine Familie erfunden. Ist es irgendein Haushalt?
Ach, Mixer.
Ach, Mixer, okay.
Ja, Blender ist ein Mixer, ja.
Ah ja, weil da, ich kenne nur Blender, ist diese Software irgendwie, aber gab es ja damals nicht. Dann sehen wir ja vom Dreh noch ein First Take, wie Jonas dieses Notizbuch aufhebt und Carter mit diesem mexikanischen Essen kennt, ihr erinnert euch, dann Regieanweisungen halt. Und was ich beeindruckend fand, unser Siler, der spricht da ganz viel Technobubble-Zeug ganz schnell hintereinander. Also es war wirklich beeindruckend, hatte nichts mit dem Dreh zu tun, er hatte da wohl Langeweile. War ganz witzig. Ja, dann wird noch gesagt, was eigentlich gar nicht so noch der Fall ist, aber vielleicht angenommen wurde, Abschied von Don S. Davis nach Staffel 6. Werden wir sehen. Dann gab es noch zu Full Circle, zu dieser Episode auch einen mit Martin Wood, Director Series, 10 Minuten auch ungefähr. Da sehen wir Anubis am Set, grün angemalt im Gesicht. Also es ist ja, ihr werdet es wissen, der Schauspieler von Sokka, by the way, der ja von Anubis getötet wurde. Also es ist alles ein bisschen witzig. Dann sehen wir Daniel, wie er eben mit Anubis kämpft. Das hatten wir ja vorhin gesagt, die Szene. Wie er dann so zurückgeschleudert wird und irgendwie zu Energie wird oder wieder zurückgedrängt wird. Und dann sehen wir ihn auf eine Matte fallen. Das haben wir natürlich jetzt im Bewegtbild in der Folge selber nicht gesehen. Wir sehen eine Text... ich habe zu viel geredet. Wir sehen eine Testexplosion der Pyramide und ja, Storyboard-Erstellung, wie das da gemacht wurde. Dann haben wir noch von Richard Dean Anderson, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Namen, zu Paradise Lost. 10 Minuten, wie er da am Set. Kid Lake ist British Columbia, Dreharbeiten, von der einen Szene, wo ein Geräusch hört, sich umdreht, und dann sehen wir noch diesen Mauersprengversuch mit der Granate von Major, wie heißt er? Colonel Mayborn. Er ist ja kein Colonel mehr eigentlich, obwohl er immer noch so geführt wird, ne? Und dann sollten alle noch da Ohrenstöpsel tragen und ihr Gesicht schützen aufgrund der Explosion, und auch eine Szenenprobe sehen wir noch, wie das so geübt wird. Ja, dann gibt's noch ungefähr eine Stunde The Lowdown, und ich habe irgendwie Lockdown gelesen. Grüße gehen raus an alle Battlestar Galactica Fans. Da sehen wir Chris Judge, wie er uns und auch dich begrüßt zur Season 7, und sein Trailer zeigt die Rooms, ein Videorekorder, TV hat er da, ein Spundsystem, ich glaube, das hieß Soundsystem, ich habe mich verschrieben, Sofa, eine kleine Küche, also die hatten da wirklich viel am Start. Tapping Shanks kommen auch zu Wort, wie RDA auch, also alle vom Maincast, und RDA sagt in die Kamera, er habe die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes. Das ist doch schön, wenn man das von sich behaupten kann. Ich glaube, ganz so schlimm ist es in echt nicht, aber ja. Und Christopher Judge sagt, dass er 11 Kilo zugenommen hat zur vorherigen Staffel, und er singt auch kurz was und meint auch, er hätte in der Serie gerne mehr gesungen. Ja, Shanks bezeichnet seinen Charakter Daniel Jackson als Zimperliese, der zu viel Fragen stellt ab und an. Können wir uns doch teilweise anschließen. Und Terry Rosary behauptet von sich, sie stehe oft unter Strom. Und Corinne Nemeth fand seine Zeit bisher ganz dufte. Und auch Visual Effects, die Leute kommen zu Wort. Und da habe ich eine Quizfrage an dich, falls du es nicht selber schon gelesen hast. Wie viel US-Dollar hat denn diese Pyramidensprengung gekostet?
42. Die Antwort auf alles. 42. Und nach allem.
Ja, da fehlen noch ein paar Nullen. Ich habe zwei Zahlen gefunden. Ich weiß nicht, es kann nicht an der Übersetzung liegen, aber sie hat zwischen 100 bis 150.000 US-Dollar gekostet. Und zwar nicht die Episodeneffekte, sondern nur die Sprengung. Da gab es ja noch mehr Schießerei und Wum-Wum. Also da haben sie schon ordentlich reingebuttert. Das ist schon krass. Und die wurde auch mit einer 16 mm Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen, die wohl 500 Bilder in der Sekunde aufzeichnet. Ich habe die Bilder jetzt nicht gezählt. Luminar hat diese Kamera extra von einer Firma anfertigen lassen, die auch fürs US-Militär arbeitet. Also das war da wohl High-End zu der Zeit.
Aber interessant, dass sie das Ding dann wirklich irgendwie hingebaut haben, das Ding wirklich in die Luft. Also normalerweise gehst du davon aus, machst CGI, fertig.
Ja, genau. Also man hat es auch gesehen. Ich weiß halt nicht, ob das im Dreh, wie sie es gedreht haben, ob das jetzt das ist, was wir dann auch präsentiert bekommen. Aber es sah schon ein bisschen größer aus. Aber auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass es so viel kostet. Weil man denkt, aber ich weiß nicht, so Sprengstoff für Filmsets, das ist wahrscheinlich, kriegst du das auch nicht an jeder Ecke. Was ich noch interessant finde, weil wir das irgendwie nicht so oft anreißen, ist Joel Goldsmith, also unser Komponist hier, war auch am Start, und anfangs summt er eine Melodie, also er sagt so, wie so die Themen der Serie entstehen, irgendwer oder der Regisseur summt eine Melodie, wie er es vielleicht gern hätte, und dann versucht er das irgendwie umzusetzen. Also so scheint es da wirklich teilweise gelaufen zu sein, dass daraus dann alles entwickelt wird. Und er hat noch gesagt, was ich interessant finde, aber vielleicht aus der, ja, Musikproduzenten-Sicht verständlich, diese Soundeffekte machen meine Musik kaputt. Aber hat er auch ein bisschen Humor an den Tag gelegt. Und Richard Dean Anderson sagt auch nochmal als Producer hier auch von der Serie mittlerweile, er fordert eigentlich nur eine Sache ein, und zwar Humor. 90% der Leute würden sagen, Pünktlichkeit oder Professionalität, nein, Humor muss es sein. Und Amanda Tapping sagt nochmal im Vergleich zu anderen Sci-Fi-Shows, wir sind keine Genies, ne, die nie Fehler machen. Wobei ich das bei anderen Serien, Sci-Fi-Serien auch nicht so schlimm finde, dass da alle so Helden, ja, ich weiß nicht, aber ja, ja, die letzten 5 Minuten davon waren undurchschaubar. Der alles friert ein, hab den Rechner 3-mal neu gestartet und dann hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr. Aber gut, gibt vielleicht auf YouTube, ich weiß es nicht genau. Ja, wir kommen zu den Fehlern, weil das hast du schon gesagt, aber das geht ja noch weiter, das ist mir nicht aufgefallen. Am Anfang mit diesem Fahrstuhl, der auf 28er Ebene stehen bleibt, wenige Sekunden später sieht man auf der Anzeige die Ebene 26 und dann ist es wieder die 28. Also es ist ein Hin und Her da wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob Daniel das ausgelöst hat durch seine Anwesenheit, so Akte X-mäßig. Wir werden es nie erfahren.
Doch ein Paternoster,
vielleicht, genau. Das hatte ich mal in irgendeinem öffentlich-rechtlichen gesehen. In irgendeinem Gebäude, ich glaube in Bonn, irgendein Bundesarchiv oder noch von der Regierung, da sind noch ein paar Sachen, gab es den letzten genutzten in Deutschland, Europa, Paternoster? Ich weiß es nicht. Korrigiert mich gerne, aber gibt da wohl, es ist wohl eine ganz krasse Seltenheit. Ja. Und es wird auch als Fehler gesehen, das hattest du auch schon gesagt, mit diesem, wie Jonas das hören kann, dass da Schiffe zerstört werden im Weltraum. Ist ein bisschen. Vielleicht ist er ein Spion? Hat einen Knopf im Ohr noch von. Weiß nicht. genau. Ja, das hat mir. Als Herak am Ende auf Daniel schießt und der Schuss durch ihn durchgeht, sieht man vor und nachher, dass seine Stabwaffe eigentlich geschlossen ist. Okay, das haben wir irgendwie immer mit diesen Stabwaffen. Das ist immer, ja, das sieht zwar cool aus, aber da so entstehen halt viele Fehler natürlich. Ganz am Ende, als O'Neill nach der Zerstörung von Abydos durchs Gate auf die Erde kommt und die Iris geschlossen wird, ist sie, als Jack gezeigt wird, andersherum geschlossen als kurz danach. Das verstehe ich nicht, wie es gemeint ist. Weil, wie kann eine Iris andersrum geschlossen? Also, das sieht ja immer gleich aus, oder?
Nein. Das ist ja, man sieht ja dieses Muster. Ne, dass er nach rechts, nach links innen gebeugt ist. Und dann ist es vermutlich andersrum.
Ah, okay. Na, siehst du, hatte ich gar nicht auf dem Zettel hier. Ja, Zitat der Woche. Konntest du was ausmachen?
Nee, diesmal auch wieder nicht. Also, sonderlich lustig waren die Sprüche jetzt alle nicht. Hast du denn was?
Ich hab was, ja, also ist vielleicht noch das in Anführungszeichen lustigste oder ja von der Folge, wie O'Neill da ankommt. Na, hast und hier hast du eine Freundin, ist schon möglich, mein Scar. Und na, wirklich was Ernstes? Wir sind verlobt und O'Neill, ja, glaub mir, das ist was Ernstes. Meinen Glückwunsch. Aber so, das wäre jetzt auch das Einzige, was ich annähernd gefunden habe. Was ich aber gefunden habe, ist mein Feedback zu dieser Episode. Ja, ich finde, es ist ein guter Abschluss für Staffel 6 mit einigen Abflachungen in der hausgemachten Logik. Das hatten wir aber auch schon in anderen Folgen, dieses aufgestiegenen Sache, das, ich weiß nicht, das wirkt halt alles relativ unrund und selbst wenn man das jetzt als irgend so ein esoterisches Ding nimmt, passt es nicht so ganz zusammen immer. Ich weiß auch nicht. Also weiß nicht. Da gibt es so Akte X-Folgen, die sind ähnlich, aber dann ist es, wirkt es irgendwie trotzdem so wie eine geschlossene Folge. Das ist vielleicht das, was ich hier kritisieren würde. Ja, sonst, unser Baumwoll-Dendel taucht wieder auf. War doch ganz nett. Ja, wir sehen den Anubis mal mit seinem Schwabbelgesicht, also Schwabbeltotenkopfgesicht. Herak ist wieder am Start, hat sich jetzt da hochgearbeitet irgendwie. Das wäre vielleicht auch mal eine Serie wert, eine Miniserie. Und ja, gut, Skara sehen wir das letzte Mal, wenn ich es müsste so sein. Das, also man, ich finde, man merkt schon, wie man versucht hat, hier alle Fäden nochmal ineinander zu friemeln und auch alte Sachen aufzugreifen, um sie dann abschließen zu können, weil man nicht wusste, ob es weitergeht. Aber natürlich gibt es da doch einige Dinge, die ein bisschen komisch wirken, hier mit diesem Auge und dann Das wird nur so erwähnt und hier hat jetzt alle, aber dann kann man es ja auch zeigen, wie es eingesetzt war, was du schon gesagt hast. Also Auge hin, Auge her, dann zeig doch, wie das da eingesetzt wird, wie dann irgendwas rot leuchtet und dann geht es da richtig ab. Aber weiß nicht, warum man das nicht gemacht hat. Also ne, Show, don't tell, das ist hier ein bisschen ja in Vergessenheit geraten aufgrund der vielen Sachen, die man hier hat machen wollen. Dementsprechend würde ich aber dennoch sagen, einen schrägen Daumen nach oben. Für ganz nach oben reicht es nicht, weil es da doch einige Umstimmigkeiten gab, aber ist schon ein actionreicher Abschluss mit einigen Abstrichen der Folge, der sechsten Staffel. Und ich bin gespannt dann, wie es nächste Woche weitergeht mit einer Doppelfolge, interessanterweise gleich. Ja, Thomas, übernehmen Sie.
Ja, buh, also, ja, ich habe viel gemeckert, es gab auch viel Schwachsinn da drin. Ja, ne, also, was mich auf jeden Fall ein bisschen stört, also im Nachblick stört, dass wir nie gezeigt bekommen, wofür jetzt diese Augen des Ra da sind. Was kann man damit machen? Bier aufmachen? Ich weiß es nicht. Ist das so ein Untersetzer für eine Bierflasche? Keine Ahnung, wird nie wieder erwähnt. Man weiß es einfach nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil das ist wirklich Lazy Writing. Ja, okay, wenn man das Ding mit Staffel 6 gegebenenfalls auslaufen lassen wollte, ja, okay, dann braucht man das nicht mehr. Dann hätte man das aber da drin verwursten können. Ne? Keine Ahnung, dass diese Waffe zum Beispiel mit diesen Augen des Ra gesteuert wird oder sowas oder betrieben wird. Ne? Sowas in der Richtung. Ansonsten hat das ganze Heckmeck da jetzt irgendwie... Ja, okay, es hat natürlich... Irgendwas muss er natürlich haben, dass man nach Epidos kommt. Aber... Keine Ahnung. Also da hätte man sich bestimmt auch irgendwas Sinnvolleres einfallen lassen können. Ja, Atlantis. Atlantis wird gespoilert. Ne? Jetzt beginnt die große Suche. Und das ist auf jeden Fall etwas, worauf man sich freuen kann. Ja, Daniel ist ja mal wieder aufgetreten. Ich mag Daniel folgen, das ist völlig in Ordnung. Dass er dann überhaupt nichts machen konnte und dann irgendwie da weggerissen wird. Na, weiß nicht. Musste das jetzt unbedingt sein? Hat auch keinen Sinn gemacht, alle Abidonia sterben zu lassen und dann aufsteigen. Also, dass die sterben, meinetwegen, aber alle aufsteigen, das macht so überhaupt keinen Sinn. Ja. Also, allein nur auf den Hinblick, dass jetzt Atlantis angeteasert worden ist, dass man in die Richtung halt mehr erwarten kann, dass es jetzt eigentlich mit Anubis auch erst richtig losgeht, dann würde ich mich dir anschließen. Na, also vielleicht noch ein bisschen eher zur Mitte hin der Finger, aber er zuckt auf jeden Fall nach oben.
Sehr schön, dann haben wir doch hier ein brachiales Ende gesehen dieser Staffel. Und nächste Woche bekommt ihr dann auf eure wohlgeformten Ferengi-Ohren, die tauchen vielleicht auch mal auf. Nein. alles auf eine Karte, Komma, Leerzeichen, Teil, Leerzeichen 1. Es steht ja auch so mit diesen Leerzeichen. Nein, steht hier nicht so. Und einfach im Englischen Fallen. Also da weiß niemand, ob es eine Doppelfolge ist. Im Deutschen schon. Da geht es um einen Planeten.
mit oder ohne Leerzeichen?
Komma, wie? der
Ich wollte gerade sagen, also im Deutschen wäre das ein bisschen merkwürdig. Beim Englischen ohne Leerzeichen fallen ist völlig in Ordnung. Ja, im Deutschen so ein halber Satz ohne ein einziges Leerzeichen wäre vermutlich ein bisschen komisch.
Oder einfach fallen. Keine Ahnung. Und da geht es um Jonas Quinn, der archäologische Untersuchungen macht und was entdeckt. Ja.
Fallen, das ist bestimmt ein entfernter Cousin von Kal-El. Also Superman.
Das... Das ist gut möglich. Ja, also möglicherweise sehen wir die Abydos-Tafel nochmal und da wird was übersetzt. Und ja, da sehen wir einfach, wie es da praktisch mit der Suche, was du schon angesagt hast, weitergeht. Bin ich gespannt. Und ja, ich hoffe, es spielt nicht nur im Stargate Center. Mal gucken. Wobei, wenn man sucht, dann...
Vielleicht auch mal ein paar andere Korridore.
Genau. Zeigt uns die schönsten Korridore aus der Science-Fiction. Macht das doch gerne. Ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr uns zugehört habt und ja, wer uns unterstützen möchte, kann es über den Ko-fi-Link in den Shownotes und dementsprechend gehabt euch wohl und euch noch einen schönen, erkältungsfreien Sonntag. Kann man ja jetzt schon wieder fast sagen, oder, Thomas?
Ja.
Ja, ne? Naja. Also, wenn ihr das hören, ist in ein paar Wochen, deshalb, ja, live long and prosper, wie Tirk so schön sagen würde, oder?
Ja, na, death is only the first step to ascension oder sowas, ne?
Oder sowas, genau.
Jo, bis nächste Woche. Ciao.
Macht's, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Oh, so ein Quatsch hier. Tschüss.